So, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der Grünen Stadtratsfraktion. Mein Name ist Stefan Kühn, ich bin der verkehrspolitische Sprecher. Wir haben heute zu dem Abend geladen unter der Überschrift Braucht Dresden ein neues Verkehrskonzept? Dazu habe ich mir sehr interessante Gäste eingeladen, über deren Kommen ich mich sehr freue. Zum einen Professor Dr. Udo Becker von der Fakultät Verkehrswissenschaften, Lehrstuhl für Verkehrsökologie. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Dann besonders freue ich mich, dass er kommen durfte, muss man ja insofern schon fast sagen. Gerhard Ritscher, der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Mobilität. Herzlich willkommen.
Danke. Und jetzt persönlicher Berater.
Jetzt persönlicher Berater vom allseits geschätzten Baubürgermeister Herrn Marx. Ich darf begrüßen Jan Pleiß von den Dresdner Verkehrsbetrieben.
Ja, dürfte auch kommen.
Das ist aber ein großes Problem, oder?
Nein, nicht wirklich.
Und Michael Hase vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
Guten Abend.
Guten Abend. Wir haben uns das so vorgestellt, alle drei Herren haben die Möglichkeit, in 10 Minuten ein kurzes Referat zu halten, dann Rückfragen und Diskussions- und Meinungsbeiträge. Wir fangen an mit Udo Becker und eigentlich mit der Frage, müssen wir nicht eigentlich statt Verkehr über Mobilität reden und was würde das eigentlich bedeuten? Bräuchten wir nicht ein Mobilitätskonzept? Und wenn ja, ist das das weitere Aneinanderreihen von irgendwelchen großen Verkehrsbaumaßnahmen, wie in der Vergangenheit, möglicherweise irgendwelche Tunnel? Oder was heißt das eigentlich?
Ja, schönen guten Abend. Das sind spannende Fragen, Herr Kühn. Das sind spannende Fragen und eigentlich wissen wir alle schon ein paar Antworten darauf. Wir wissen alle, dass sich da in der Zukunft ein bisschen was ändern wird und die Frage Verkehrskonzept oder Mobilitätskonzept, na, da ahnen wir alle, nee, es geht nicht darum, irgendwie Verkehr abzuwickeln oder Verkehr attraktiv zu machen, sondern es geht nur darum, dass wirklich die Dresdnerinnen und Dresdner auch noch in ein paar Jahren ans Ziel kommen. Also Mobilität ist immer das Ziel. Und das Ding müsste Mobilitätskonzept heißen. Und so ein Mobilitätskonzept ist natürlich existenziell und zwingend notwendig. Wenn Sie jetzt durch die Stadt gehen, ist es gerade mal wieder Wahlkampf, dann sehen Sie eine Menge Plakate und es werden die lustigsten Sachen angeboten, die Sie haben können. Also Reichtum besteuern und Reichtum für alle und dies und das und Steuern senken und aber mehr für Krippen und für uns Kinder und, und. Das Interessante ist, dass alle diese Sachen nachvollziehbar sind, aber wirklich so, ich so in den Gesprächen mit den ganz normalen Menschen spüre, dass das nicht wirklich die Themen sind. Alle wissen, dass es im Oktober plötzlich dann ganz überraschend zu riesengroßen Fehlbeträgen in den öffentlichen Kassen kommen wird und dann wird jeder neue Finanzminister sagen, oh, jetzt sind wir aber platt, da fehlt ja das Geld. Ja, und dann wird Heulen und Zähneknirschen ja schon beginnen und dann wird gekürzt werden und. Ja, was heißt denn das für Mobilität, wenn weniger Geld da? Wir haben jetzt nach der Wiedervereinigung alle Autobahnen und Stadtstraßen, so gut es eben ging, ganz toll ausgebaut. Die Autobahnen sind klasse und die halten die ersten 10 Jahre, ohne dass man was machen muss. Und die nächsten 10 Jahre muss man manchmal ein bisschen was am Rand machen. Und dann wird es aber richtig teuer. Wir wissen so, ab 2015, 2018 reicht das Geld, das wir in Deutschland jetzt für den Straßenbau und den Straßenerhalt ausgeben, gar nicht mehr aus, um nur zu erhalten. Wie ist denn das eigentlich mit der Demografie? Wenn wir hier in der Lausitz immer weniger werden oder auch in Dresden, wir werden ja doch glücklicherweise immer älter, ich freue mich darauf. Also, was wäre die Alternative zum Nicht-Älter-Werden? Also das finde ich super. Aber Entschuldigung, dann fahren wir weniger, dann zahlen wir weniger Steuern, dann werde ich auch wahrscheinlich mehr für Gesundheitskosten ausgeben. Das sind ganz andere Anforderungen. Und davon schweigt das Ganze. Davon schweigt eigentlich jede offizielle Planung und das ist ärgerlich. Ich habe heute Nachmittag gesagt, jetzt gehst du ins Bibliothek und in unserer Bibliothek gibt es seit vielen Jahren, Herr Ritscher, gucken Sie mal da drauf, ein wunderschönes Buch. Das heißt Verkehrskonzept 1900.
Oh ja,
ich habe auch noch eins gefunden.
Ich sammle die so gerne. Im Stadtrat einstimmig beschlossen damals Verkehrskonzept. Und ich lese Ihnen nur aus dem Kapitel Ziele und Prioritäten den ersten Satz vor. Die Ziele der Dresdner Verkehrspolitik stehen unter dem Leitmotiv Mobilität sichern. Und es geht natürlich um diese Mobilität. Wenn man dann da weiterblättert, da gibt es Leitsätze. Und ich habe mir manche angestrichen schon vor vielen Jahren. Also ich kann da aufschlagen, wo ich will. Da geht es um Tempo 30 flächendeckend, um Radverkehrsförderung, EV-Ausbau. Nur so, setzt ein Beispiel, ein vierspuriger Ausbau der Hauptverkehrsstraßen ist nicht möglich, wie die vorhandenen Untersuchungen zur Fritz-Löffler-Straße, zur Leipziger Straße, zur Altenberger Straße und zum 26er Ring bestätigen. So steht es drin. Dann gucken Sie mal, was passiert ist. Wieso konnte denn genau immer das Gegenteil umgesetzt werden? Ja, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Und da gibt es natürlich hier jemand, der Mitglied in dem großen Automobilclub ist und dort jemand, der Baubürgermeister ist und Aufsichtsrat in einer Baufirma. Sowas soll es alles schon gegeben haben. Da gibt es natürlich Leute, die logischerweise sagen, Mensch, also das Welt ist schon ganz gut, aber wenn ich jetzt noch einen Parkplatz in der Innenstadt extra baue, für mich, dann wird es noch besser. Und dann werden Parkplätze gebaut mit dem Effekt, dass natürlich alle gut in die Innenstadt reinfahren können. Dann fahren auch alle rein und die DVB haben viel weniger Leute, müssen mehr Zuschüsse irgendwo erfinden, abfinden, abfassen und es ist trotzdem schon wieder Stau. Wie konnte das passieren? Also da wird in der Zukunft eine spannende Frage wirklich nochmal sich auftun nach der Wahl und eine Stadt hat bitte ein Konzept dafür. Wir brauchen es dringend. Wir brauchen es dringend, denn eine Stadt, die kein Konzept hat, die fällt dann von einem Problem ins nächste. Aber es sollte Mobilitätskonzept heißen und es sollte wirklich fragen, wer kommt eigentlich nicht zu den Zielen, die man braucht. Dass dieses 94er Konzept so toll ist, ist eigentlich in der Realität immer, fast wirklich immer ins Gegenteil kam, liegt natürlich daran, dass immer dann, wenn es um die Problemwahrnehmung ging, alle sagten, ja Probleme, das ist dort Stau und hier fehlt der Parkplatz. Und derjenige, der das Problem bestimmt, der hat eigentlich schon die Lösung vorgegeben. Wenn ich sage, da fehlt ein Parkplatz, ist die Lösung Parkplatz bauen. Wenn ich sage, da ist Stau, na, da muss man noch eine Linksabbiegerspur oder eine Autobahnspur oder was weiß ich, eine Umgehung dazu bauen. Diese alten Symptome bei der Defizitdefinition, die glaube ich, werden wir uns künftig nicht mehr leisten können. Gucken Sie mal ein paar Jahre voraus. Was werden denn dann Defizite sein? Naja, da ist ein Rentner, das ist nicht der Reichste und er hat seinen Autoführerschein schon lang abgegeben, er sieht nicht mehr gut und er möchte jetzt eigentlich mal zum Arzt. Aber er hat sich damals das Häuschen auf der grünen Wiese gebaut und einen Bus daraus in diese Einfamiliensiedlung, was weiß ich, Schönfelder Hochland, Weißig, Bannewitz, Kesseldorf, also da fährt einer morgens und einer abends. Also, was macht denn der? Wie kommen eigentlich Kinder in den Kindergarten? Na, die Mama packt sie in den SUV, Sie wissen, diese großen, 3,5 Tonnen schweren Dinger, und dann fahrt sie, und dann beklagt sich die Mutter bei mir, dass es so gefährlich ist, kreuzgefährlich vom Kindergarten, weil da parken alle Autos und da fahren die rechts und links. Man kann die Kinder gar nicht mehr dorthin bringen, das geht ja gar nicht, viel zu gefährlich. Aber es ist gefährlich, weil sie es auch machen. Wie ist das eigentlich mit Leuten, die, was weiß ich, einkaufen müssen? Müssen die dann alle auf die grüne Wiese? Nee, also eigentlich sollten die in der Nähe einkaufen. Die Ärzte sollten erreichbar sein. Die DVB sollten Busse, Bahnen als Rückgrat für alle. Die kann man auch ohne Führerschein, die kann man im Alter benutzen. Die sollten das eigentlich auch für Kranke anbieten. Also das Defizit wird sich ändern. Früher war das so, Stau und Parkplatznot waren die Defizite. Und in ein paar Jahren werden die Defizite sein. Kinder kommen nicht rechts zum Kindergarten. Die Schule wurde weit rausgelegt. Ach Gott, da kommt man auch nicht mehr richtig hin, wenn Sie in der Sächsischen Schweiz überlegen, manche fahren da wirklich lange. Man wird Defizite auf Menschen beziehen, statt auf Fahrzeuge. Und Menschen heißt, wer kommt jetzt gerade nicht wohin? Und da freue ich mich auf die Debatten im Stadtrat in ein paar Jahren, dass nämlich einer sagt, nee, jetzt müssen wir was für die Kinder auf dem Weg zum Kindergarten machen. Und ein anderer sagt, nee, wir machen was für die Rentnerinnen und Rentner zur Apotheke. Gibt auch nicht mehr überall Apotheken. Und wieder einer sagt, nee, für die Familien, damit die besser einkaufen können. Und das sind dann sinnvolle Defizite. Also, Schlusssatz, in ein paar Jahren werden wir ein Mobilitätskonzept haben. Das wird dann nicht mehr so schief gehen, weil es muss sich an Menschen orientieren und an Mobilität und an Bedürfnissen. Und wenn man diese Bedürfnisse befriedigen will, dann braucht man Verkehr. Und dann nehmen wir doch einfach den saubersten, billigsten, schnellsten, schönsten, öffentlichsten. Also da fällt uns dann schon was ein. Das kann auch mal das Fahrrad oder zu Fuß gehen sein. Eure Auto wird es auch manchmal sein. Wenn ich nämlich einen Herzinfarkt habe, dann mag ich, dass der Notarzt bitte mit dem Rettungswagen kommt, ganz schnell. Aber Entschuldigung, da reicht einer. Also da reicht 1% der Fahrten in der Stadt und für all die anderen brauchen wir es nicht. Verkehrskonzept ja, in ein paar Jahren als Mobilitätskonzept mit anderen Dingen.
Vielen Dank für die Einführung. Ich würde jetzt gleich an Gerhard Fritsch übergeben mit der Frage, Ich würde jetzt eigentlich die Frage stellen, welche Tipps und Empfehlungen geben Sie den Herrn Marx bei der Aufstellung des Verkehrs- und Entwicklungsplans mit, aber ganz würde ich es dann doch nicht formulieren, sondern eher fragen, 1994 Verkehrskonzept beschlossen, nicht mehr fortgeschrieben wurden, es gab Versuche einer Fortschreibung, es gab die Entwicklung einer Dresdner Mobilitätsstrategie, auf die eigentlich sozusagen die Grundlage sein sollte für einen Verkehrsentwicklungsplan. Was sind denn auch die Entwicklungen in Europa, in Deutschland, die Rahmenbedingungen, unter denen eigentlich so ein Verkehrsentwicklungsplan aufgestellt werden soll und muss?
Gut, schönen Dank. Also 10 Minuten Zeit, muss man sich beeilen. Vom Verkehrskonzept 1994 zur Mobilitätsstrategie. Also Verkehrskonzept entstanden aufgrund der großen Herausforderung 1990, also Integration Dresdens in das europäische Verkehrsnetz, neue Mobilität aus dem Vereinigten Deutschland, sprunghaftes Wachstum des Autoverkehrs. Und wir haben, und das denke ich auch der große Vorteil, mit der Einstimmigkeit Verkehrskonzept 1994 mit einer breiten öffentlichen Diskussion begonnen. Also wir haben nicht einen Plan fertig gehabt, den wir diskutiert haben, sondern wir haben 2 Jahre diskutiert und haben dann nach 2 Jahren das alles aufgeschrieben, was wir wollten, und haben auch einen Großteil davon umgesetzt. Manches anders umgesetzt, wie beschrieben und gedacht. Die Entwicklung der 90er Jahre war auch geprägt jetzt von Infrastrukturpolitik. Wir erinnern uns noch an desolate Zustände, sowohl im Straßeninfrastruktur als auch im Gleisbereich der Dresdner Verkehrsbetriebe, Langsamfahrstrecken, Pflaster in fast 2 ja, übereinander, die Pflastersteine in der Straße gelegen. Und da hat sich also vieles sehr, sehr positiv geändert. Und es war auch der Gedanke, dass wir von sehr hohen Wachstumsraten dann einfach auszugehen haben, die haben sich nicht eingestellt. Und wir haben auch eins gemerkt in der Stadt, dass die Folgen des Autoverkehrs, die Qualität, die natürlich so ein Auto hat, dass es da auch Folgen gibt hinsichtlich der Belastung von städtischem Lebensraum und der Umwelt, also Lärmbelastung und auch die Luftbelastung und Entwicklung jetzt bei den Unfällen. Also auch diese negativen Folgen nach aller Euphorie jetzt endlich Auto fahren zu können, das hat sich Ende der 90er Jahre auch eingestellt. Und da haben wir jetzt auch eine neue Diskussion. Es gibt durchaus auch Ansätze eines Verkehrskonzeptes, eine Fortschreibung 2003, hat der Dr. Mohr bisher umfangreich auch dargestellt. Wir haben in der Zeit bis heute, sage ich jetzt auch mal, sehr viele sektorale und auch räumliche Teilkonzepte entwickelt, die auch zum Teil umgesetzt worden sind. Also ist eine ganze Menge auch jetzt aus dem planerischen Geschehen. Aber wir haben jetzt eine neue Zeit, nicht weil wir eine Jahrhundert- oder Jahrtausendwende haben, sondern weil die Voraussetzungen auch anders sind. Man hat früher, gesagt, Verkehrsentwicklungsplan war in der Regel einfach ein Infrastrukturbedarfsplan und das war auch noch irgendwie fokussiert auf den Straßenbau. Und das ist eigentlich schon lange vergangen. Ja? Und wir haben jetzt eine andere Situation. Herr Becker sagte schon, die Frage der Mobilität steht im Vordergrund. Wir waren mal in der Stadt sehr fortschrittlich, indem wir dann auch die Organisation entsprechend ausgerichtet haben und dieser Organisationsform auch diesen Namen gegeben haben. Wir sind dann weitergegangen Anfang dieses Jahrzehnts und haben in der Verwaltung die Dresdner Mobilitätsstrategie aufgestellt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir festgestellt haben, der Verkehr ist von vielen verkehrsfremden Entwicklungen abhängig. Und das hängt einmal zusammen mit wirtschaftlichen Entwicklungen, also Globalisierung ist so also der Hintergrund. Das macht sich schon sehr deutlich bemerkbar, insbesondere was die Frage Logistik und Wirtschaftsverkehr angeht. Und es macht sich natürlich auch bemerkbar in der Entwicklung von Preisen, also Rohstoffe sind endlich, Geld ist auch endlich, also da auch diese Entwicklung spielt schon eine Rolle. Und es zeigt dann auch, diese negativen Folgen von Autoverkehr. Und ein wichtiger Punkt, der noch nicht intensiv genug, wie ich finde, diskutiert wird, das ist die Frage des Finanzbedarfs, einmal hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur, aber auch der Frage der Mobilitätskosten. Also wir reden bisher immer sehr über Infrastrukturkosten, also Straßenkosten oder Schienen, was das kostet. Aber wir rechnen ganz wenig darüber, über diese Frage der Mobilitätskosten. Wir werden ein kurzes Beispiel nennen, was gemeint ist anhand von Standortentscheidungen. Das ist ja ganz nett, wenn man sagt, ein Gewerbegebiet soll an der Autobahn ab oder Auffahrt sein. Dann kann man natürlich mit dem LKW, Wirtschaftsverkehr, Autobahn runter, rufen auch nur die Leute, die da arbeiten, wie kommen die da hin? Ich sage immer, die haben natürlich alle ihren Porsche und die haben einen großen Firmenparkplatz, wo sie einen Porsche abstellen können. Nein, man braucht im Grunde eigentlich dort auch eine öffentliche Erschließung. Wir haben das an dem Schulentwicklungsplan der Stadt auch einmal gemerkt. Im Dresdner Südosten Schulstandort, Gymnasiumstandort soll entwickelt werden, wo die Stadt halt ein Grundstück hat. Die Stadt hat, ich sag jetzt mal flapsig, nur noch saure Wiese, alles was ja im Grunde wertvoll ist, schon verkauft. Und es hat sich herausgestellt, der Standort mag von der bestimmten Faktoren ganz gut gewesen sein, aber was die Erreichbarkeit angeht, denkbar ungünstig. Wir haben die Verkehrsbetriebe gefragt und haben gesagt, na gut, Zusatzleistung 120.000 Euro per Annum, nur auf den Stand. Das heißt also, das Thema der Mobilitätskosten muss also auch der Standort entscheiden, mit berücksichtigt werden. Und bei den Infrastrukturkosten, da will ich mal den alten Ministerpräsidenten gerne mal zitieren, der hat am 1. Juli 2005 im Berliner Tagesspiegel ein Interview gegeben und ich greife das einfach mal raus, er ist gefragt worden, das heißt massive Kürzungen der Ausgaben, auch nicht sehr populär. Milbrath sagte, aber anders geht es nicht. Wir müssen alle staatlich finanzierten Leistungsstandards, nicht nur die sozialen, auf den Prüfstand stellen und den finanzierbaren wieder näher bringen. Was heißt das konkret? Überall dort, wo wir Normen oberhalb der EU haben, etwa im Straßenbau. Also Milbrath hat es vor 4 Jahren schon erkannt, dass man beim Straßenbau vielleicht auch ein Potenzial Einsparungen zieht, und zwar bezogen auf den Standards. Also jetzt nicht, dass man sagt, dann soll den Straßenbau jetzt runterfahren, sondern dass man über Standards nachdenkt. Das denkt man ja in dieser Stadt nach, aber man kann es vielleicht auch anders nachdenken. Jetzt habe ich, glaube ich, noch 2 Minuten, um einige Zukunftsthemen, wo ich meine, die anstehen, die zu diskutieren sind. Das ist einmal die demografische Entwicklung. Da wird man natürlich nicht nur, was immer diskutiert wird, den altersgerechten Umbau der Städte in den Vordergrund stellen, sondern man muss auch umgekehrt Schaffung für familiengerechte Voraussetzungen schaffen. Also wir, nicht nur, dass wir älter werden, sondern wir möchten ja auch, dass diese Pyramide, Bevölkerungspyramide vielleicht weiter unten und wieder ein bisschen breiter wird, das heißt, dass es mehr Kinder gibt, dann muss man entsprechende Voraussetzungen schaffen. Man muss natürlich auch soziale Integration von Zuwanderern in den Vordergrund stellen. Also das ist ein Tätigkeitsfeld. Wir haben zweitens die Renaissance der Städte glücklicherweise. Es gibt sehr viele standortaffine Entscheidungen jetzt von Bevölkerung, Handel und Wirtschaft. Das ist heute ja auch so ein Einkaufstempel wieder mitten in der Stadt und nicht am Stadtrand eröffnet worden. Da gibt es positive Entwicklungen. Wir müssen das Thema Umwelt- und Klimaschutz betrachten. Wir haben ein Beispiel, einen vorzeigbaren Luftreinhalteplan. Also vorzeigbar insofern, weil die Deutsche Umwelthilfe da großes Interesse hatte und ich auch da einen Vortrag halten durfte bei der Umwelthilfe. Die fanden das alles ganz spannend, was wir zu Papier gebracht haben. Nur bisher ist davon umgesetzt, von den 40 Maßnahmen eine, und die heißt LKW-Führungskonzept. Alles andere ist noch nicht umgesetzt, noch nicht annähernd angedacht, noch nicht annähernd gefahren. Da geht man überhaupt nicht ab. Frage der Kosten und der Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und Mobilität. Auch da gibt es einen großen Nachholbedarf. Wir brauchen unbedingt Strategien zur Ausgabenminderung und zur Einnahmenerhöhung. Wir müssen im Grunde kurz mittelfristige Strategien für die Stadt entwickeln. Wir wissen, dass das ein wesentlicher Punkt der Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur, nämlich das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, abgeschafft wird. Das ist im Jahre 2018 gibt es das nicht mehr und im Jahre 2013 wird es im Grunde nicht mehr zweckgebunden für Verkehrsinfrastruktur sein, sondern es ist offen für alles andere. Und es kommt noch eine Revision dazu. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld davon kommt. Also wir wissen ab dem Jahr 2013 gar nicht mehr, in der Stadt Dresden gar nicht mehr, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, was von außerhalb kommt. Und alle großen Maßnahmen, die wir hier bauen, die werden zu 65% vom Bund oder Land gefördert. Da kann man natürlich alle Visionen, wie ich das mal gelesen habe in der Presse, die kann man unter diesem Aspekt natürlich auch, darf ich aber jetzt so lange ja gar nicht sagen, aber das muss man natürlich damit mit einbeziehen. Und dann, was fehlt, denke ich, oder nein, Zukunftsthemen, nicht was fehlt, das nehme ich sofort zurück, was fehlt, nein, Zukunftsthemen gehört dazu, die Stärkung auch vom bürgerlichen Engagement. Das heißt, wir müssen Plattformen schaffen, wo man darüber diskutiert, wo man Gesprächskultur wieder einführt. Die Bürgerbeteiligung muss über die formelle gesetzliche Verfahren hinausgehen. Das reicht nicht, wenn man guckt, was muss man machen, was steht im Gesetz, sondern man muss halt im Grunde vorher was machen. Und das ist auch wichtig, dass wir mit Bürgern, mit Organisationen, die sich um die Stadt kümmern, die im Grunde engagiert sind für die Stadt, dass die mit einbezogen werden und nicht stark einbezogen werden. Und mein letzter Satz, der heißt, ein Plan, und wir reden über Verkehrsentwicklungsplan, entsteht am Ende eines Dialogs. Ein Plan entsteht am Ende eines Dialogs. Wir fangen nicht mit dem Plan an, sondern er entsteht am Ende eines Dialogs. Danke. Ein bisschen länger geredet.
Also ich bin ja hier in so Stechuhr unterwegs.
Nächster wäre jetzt Jan Pleiß. Wir haben etwas verdunkeln müssen.
In der Hoffnung, dass ein bisschen mehr Bild rauskommt. Bei diesem wäre das nicht ganz so wichtig, weil das nur eine Illustration ist. Aber es gibt auch ein paar Skizzen, die vielleicht doch ganz interessant anzusehen wären.
Ich habe keine Ahnung.
Du sitzt ganz hinten in der letzten Reihe. Kannst du mal das Licht dimmen? Bevor du die Schale umziehst. Ja, jetzt aus Sicht der Verkehrsbetriebe, es gab ja, um mal damit zu kreuzen, dass ich auch ein Verkehrskonzept von 94 noch gefunden habe. Waren ja Herren Ziele für den ÖPNV anvisiert. Wenn man sich die Verkehrsnutzung anguckt, also den Anteil, mit welchen Verkehrsmitteln welche Wege zurückgelegt werden, war das Ziel mal 40% mit Bus und Bahn. Da sind wir leider weit davon. Dennoch ist es so, dass Dresden ein sehr gutes ÖPNV-Angebot zweifelsohne hat. Damit es so bleibt, braucht es bestimmte politische Rahmenbedingungen und welche Maßnahmen konkret einfach auch für die Stärkung des ÖPNV, Stichwort ÖPNV-Beschleunigung, notwendig sind. Das wird uns sicherlich jetzt Herr Pleiß erzählen.
Vielen Dank, Herr Kühn, für die gute Ein- und Überleitung. Ich glaube, wir können doch ein bisschen Licht wieder machen, weil das Problem scheint doch irgendwie die Lichtstärke des Klimas zu sein. Und dann kann ich sie ein bisschen sehen. Ist manchmal ja ganz interessant, die eine oder andere Reaktion mitzunehmen oder eine Frage zu erkennen. Ich habe mir auch im Vorfeld, in der Vorbereitung für heute Abend überlegt, machst du überhaupt so einen PowerPoint-Vortrag? Sieht man ja heutzutage an allen Ecken und Enden und ist nicht immer interessant. Ich gebe auch zu, auch dieser Vortrag, der aus so ein paar verschiedenen Dingen jetzt zusammengebastelt wurde, ist ein bisschen kopf- und textlastig und ich möchte Sie auch angesichts der kurzen Zeit damit verschonen, hier jeden Satz vorzulesen und auf jedes einzelne Thema einzugehen, sondern viel lieber Ihnen ein paar Fakten zeigen, die zur Untersetzung und Konkretisierung des bisher von den Referenten dargestellten sicherlich ganz interessant sind, natürlich unter dem speziellen Fokus des ÖPNV. Ganz kurz zur Einleitung, die Ausgangssituation für eine neue Verkehrsentwicklungsplanung ist ja, was die Demografie oder die Bevölkerungsentwicklung insgesamt angeht, so schlecht nicht, speziell hier am Standort Dresden. Wir wissen, wir haben eigentlich seit dem Jahr 2000 doch mehr oder weniger deutlich anwachsende Einwohnerzahlen, in den letzten 3 Jahren besonders erfreuliche Zuwächse. Die Prognosen, die uns bekannt sind, gehen auch davon aus, dass es in den nächsten 10 Jahren so weitergehen wird. Es gibt hier 2 verschiedene Szenarien, wo dann nach 2010 die Schere ein bisschen aufgeht. Aber man ist sich relativ einig, dass sich die Einwohnerzahl im Jahr 2020 so in dem Bereich 518.000 bis 529.000 Einwohner in Dresden einpegeln wird. Also ein durchaus spürbarer Einwohneranstieg, der natürlich auch neue Aufgaben in der Verkehrsabwicklung stellt. Ja, und dann haben wir aufbauend auch auf diese Erkenntnisse vor nicht allzu vielen Wochen innerhalb der DVB AG eine Führungskräfteklausur gehabt und haben uns vor allen Dingen mal unter technischen Aspekten mit der Frage beschäftigt, wie wird denn der ÖPNV in Dresden im Jahr 2020 aussehen. Wir haben bewusst einen für Verkehrsplaner eigentlich eher kurzen Prognosezeitraum hier angesetzt, weil wir gesagt haben, alles was über 2020 hinausgeht, ist so weit weg, dass es zum einen von der Prognose her doch relativ unsicher wird und zum anderen, Herr Ritscher sprach die Rahmenbedingungen an, die von der Finanzierungsseite zum Beispiel in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, ist es fast Glaskugelleserei, über die Rahmenbedingungen des Jahres 2020 zu reden. Deswegen haben wir gesagt, lasst uns mal die nächsten 10 Jahre angucken. Wir gehen also davon aus, das Verkehrsaufkommen wird steigen durch das Einwohnerwachstum, aber auch dadurch, dass wir durch die deutliche Attraktivierung unserer Stadt doch feststellen, dass die innerstädtische Mobilität an Bedeutung gewonnen hat. Die Leute nehmen die vielen Angebote in der Stadt wahr und wir sehen es an unseren Fahrgastzahlen, die ja in den letzten 3 Jahren kräftig gewachsen sind. Ja, wie wird dann das Verkehrsangebot aussehen? Werden wir den Status quo halten können? Wird es reichen? Aber vor allen Dingen auch die Frage der Investitionsfinanzierung, denn die Grundlage für das Angebot, gerade bei der Straßenbahn, ist natürlich eine funktionierende Infrastruktur, darauf komme ich noch zu sprechen. Die Verkehrsverteilung zwischen den Verkehrsarten, wird sie so bleiben wie heute? Wir haben erstmal als groben Ansatz gesagt, wir sind mit unseren heutigen 22%, zwar von den 40%, die das Verkehrskonzept 1994 mal als Ziel dargestellt hat, weit entfernt, in der Tat, sind aber im deutschlandweiten Vergleich damit gar nicht so schlecht und unter Abwägung verschiedener positiver und negativer Randbedingungen gehen wir erstmal relativ verhalten davon aus, dass wir in diesem Bereich uns etwa behaupten werden und selbst das, wie wir sehen, werden erfordert Anstrengungen. Und daraus haben wir erwartet, dass eine Verkehrsnachfragesteigerung von vielleicht um die 5% bis zum Jahr 2020 im ÖPNV eintreten könnte. Das ist momentan unsere Planungsgrundlage, wohl wissend, dass es durch verschiedene heute nicht absehbare Einflüsse auch deutlich mehr werden kann oder sich auch in die umgekehrte Richtung bewegen kann. Ja, das sind eigentlich allgemeine Grundsätze der Verkehrsplanung, wie man durch Stadtentwicklung auch Verkehr gezielt steuern kann. Wegeminimierung durch eine darauf ausgerichtete Stadtentwicklung, zentrumsnahe Ansiedlung, die wir Gott sei Dank in den letzten Jahren ja viel stärker als in den 90er Jahren hier in Dresden beobachten können. Aber wichtig natürlich immer wieder von uns auch darauf hingewiesen, Standortentscheidung im Zuge bestehender Infrastrukturen. Hier gibt es positive Entwicklungen, aber leider auch rückläufige. Wir haben zum Beispiel gerade uns mal angeguckt, unsere Linie 2, die ja früher mal so dass die Vorzeigelinie eigentlich war, wo in den 90er Jahren Millionen hineingesteckt worden sind zur Ertüchtigung, zum Ausbau dieser Strecke, ist eine, die momentan zwar immer noch auf relativ hohem Niveau, aber eben im Vergleich zu anderen Linien doch etwas stagniert, sagen wir mal. Leicht kränkelt, weil, das ist relativ schnell erkennbar, im Zuge dieser Linie praktisch kein Einwohneraufwuchs, aber eine Menge Rückbau von Wohnungen stattgefunden hat. Ob das Podes ist, Leuben entlang der Bodenbacher Straße, Gorbitz, wo wir natürlich sagen, das ist eigentlich aus verkehrlicher Sicht sehr, sehr schade, wenn eine so gut ausgebaute Infrastruktur und ein hervorragendes Angebot, was wir auf der Strecke haben, in Kombination mit der Linie 1, ja 5-Minuten-Takt in weiten Teilen, wenn das nicht so durch die Nachfrage genutzt werden kann. Aber da gibt es natürlich viele andere Dinge, die dort auch mit reinspielen. Ja, was erwarten wir von einem neuen Verkehrsentwicklungsplan? Natürlich vor allen Dingen die Grundlagen für unsere weitere Arbeit, die Darstellung des Bedarfs an Straßenbahnstrecken Aus- und Neubau. Ausbau, das ergibt sich praktisch automatisch aus dem technischen Zustand bzw. verkehrlichen Bedingungen auf der Strecke. Ich komme darauf zu sprechen. Neubau ist eine Sache, die man sicherlich in einem größeren Kontext der Stadtentwicklung sehen muss, aber die natürlich auch mal entschieden werden muss, wo wir uns in den nächsten Jahren dort konzentrieren wollen. Natürlich auch eine weitere Verdichtung im Bereich der Busstrecken, die ja flexibler auf die Stadtentwicklung noch reagieren können als die Straßenbahn. Hier tun wir ja mit dem Busnetz 2010 jetzt Ende dieses Jahres einiges, um das Netz zu verdichten. Natürlich ist uns auch ganz wichtig, dass der Verkehrskostenbedarf schonungslos, also transparent dargestellt wird und dass man sich auch darüber Gedanken macht, was man sich denn mit den vorhandenen Mitteln überhaupt leisten kann. Aber auch ein wichtiger Hinweis, das ist ist ja so ein bisschen das Reizthema des Tages vielleicht, ich möchte da aber gar nicht drum herum reden. Auch die Nutzerfinanzierung, das heißt also eine Weiterentwicklung der Fahrpreise zur Sicherung unseres guten Angebotes, wird erforderlich sein. Und ein anderer Punkt, wo wir in Deutschland noch sehr in den Kinderfüßen stecken, die sogenannte Nutznießerfinanzierung, das heißt, dass auch Drittbegünstigte, zum Beispiel Einrichtungen privater Natur, die durch ÖPNV besonders gut erschlossen sind und dadurch auch eine besondere Nachfrage erschließen können, dass auch die sich in gewisser Weise an den Kosten des Verkehrs beteiligen. Wir versuchen das, da uns gesetzliche Grundlagen in Deutschland dazu fehlen, auf kooperativer Basis und haben dort schon einige gute Beispiele, wo wir zumindest im Bereich von Werbung, die bekannten Jobtickets oder auch Kombi-Tickets mit Veranstaltern hier schon versuchen, die ein Stück weit mit ins Boot zu holen. Jüngstes und prägnantes Beispiel ist ja Dynamo Dresden, wo es mit großer Unterstützung der Stadt, muss ich sagen, nach mehrjährigen Verhandlungen gelungen ist, ein Kombi-Ticket abzuschließen, sodass wenigstens ein Teil der enormen Kosten, die der Fußballverkehr uns verursacht, über dieses Kombi-Ticket refinanziert werden kann. So, jetzt kommen wir zu den technischen Aspekten. Leider ist es mir nicht mehr gelungen, einen Fehler, der sich hier in die Grafik geschlichen hat, kurz vor der Veranstaltung noch rauszunehmen. Insofern will ich da nicht allzu nah drauf eingehen. Die Farben kommen auch nicht so besonders gut raus jetzt hier mit dem Beamer. Aber ich glaube, man sieht auf den ersten Blick, dass wir bereits heute einen gewissen Rückstau an Infrastrukturmodernisierungsmaßnahmen bereits wieder feststellen müssen. Alle Strecken, die hier rot dargestellt sind, und die erkennen Sie, glaube ich, gut, sind die, die eigentlich in diesem Jahr spätestens zur Erneuerung angestanden hätten und wo wir aus den verschiedensten Gründen wohl weder in diesem Jahr noch wahrscheinlich im nächsten Jahr ernsthaft in den Bau kommen werden, mit Ausnahme mal der Strecken im Zuge der Linie 11, wo momentan ja noch einiges an der Strecke gemacht wird, allerdings auch längst nicht alles und nicht in dem Standard, wie wir uns das vorstellen. Aber zumindest mal bekommen wir dort wieder für die nächsten Jahre eine vernünftig befahrbare Strecke. So, die Konsequenz daraus, ja auch hier sind leider wieder die Farben nur teilweise zu sehen, das ist wirklich schade. Aber die entscheidenden Dinge sind zum Glück in Rot und die sehen Sie immer. Das ist die Entwicklung der Langsamfahrstrecken. Es ist ja bis zum Jahr 2006 gelungen, die Langsamfahrstrecken in Dresden wirklich signifikant abzubauen. Also die Strecken, wo die Straßenbahn nicht mit der Regelgeschwindigkeit von in der Regel 50, manchmal außerhalb der Straßenraums auch 60 km/h fahren kann, sondern 30, 20 oder in seltenen Fällen auch noch weniger km/h Höchstgeschwindigkeit hat. Wie gesagt, bis zum Jahr 2006 konnte da einiges erreicht werden, erst durch die umfangreich fließenden Investitionsmittel in den 90er Jahren, dann durch die Hochwassermittel, die da doch auch einiges erreichen konnten im Zuge der Sanierung hochwassergeschädigter Strecken. Aber seit 2006 merken wir doch mehr und mehr, dass hier wieder ein Rückstand auftritt, der bisher, das muss man so deutlich sagen, in erster Linie an Planungsdefiziten und ich will es mal auf den Punkt bringen, an fehlendem Planungskonsens gelegen hat, wo jetzt natürlich zusätzlich erschwerend und überlagernd auch noch finanzielle Engpässe zum Beispiel beim Freistaat dazukommen. Aber bisher müssen wir sagen, ist es in erster Linie hausgemacht innerhalb der Landeshauptstadt Dresden, in dem Planungen entweder gar nicht so vorankommen, wie wir uns das wünschen, oder aber auch teilweise beschlussreife Planungen vorliegen und in der Politik keinen Konsens finden. Oder aber Beispiel der Königsbrücker Straße sogar ein Konsens im Stadtrat gefunden werden konnte und dennoch Planung nicht zur Planfeststellung oder nicht zum Planfeststellungsbeschluss jedenfalls gebracht werden können momentan, sodass wir also auch auf dieser seit nunmehr 15 Jahren intensiv geplanten und diskutierten Strecke auf absehbare Zeit nicht zum Bau kommen werden. Ja, hier die Darstellung der verschiedenen Linien, wie sich der Aufwuchs der Langsamfahrstrecken entwickelt hat. Nur auf einer Strecke, die 11, haben wir jetzt eben auch ein Stückchen Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt aber kein erfreuliches Ergebnis. Zum Thema Neubaustrecken nur mal ganz kurz ein Ausschnitt, dass wir uns damit natürlich auch beschäftigen. Das ist jetzt keine Priorisierung irgendwelcher Strecken, sondern es sind die Themen einfach mal aufgetragen, mit denen wir uns planerisch im Augenblick auseinandersetzen im Hause DVB, aber natürlich auch mit der Verkehrsentwicklungsplanung bei der Stadt. Das ist einmal hier im Bereich der Innenstadt, seit Jahrzehnten ja geplante und erwartete Netzergänzungen im Bereich Johannstadt und im Bereich Plauen. die wir versuchen wollen, zu einem größeren Maßnahmenpaket zu bündeln, um dort hoffentlich noch im Rahmen der von Herrn Ritscher schon beschriebenen auslaufenden Bundesfinanzierung in den nächsten 10 Jahren etwas Erhebliches bewegen zu können. Was wir noch schneller bewegen wollen, ist die Strecke zum Ostpaargehege, hat ja die letzten Tage auch in der Zeitung gestanden. Hier kämpfen wir darum, in den nächsten 2 Jahren zu einer Umsetzung zu kommen, weil die sehr positive Entwicklung in der Messe es einfach erfordert, dort auch eine vernünftige ÖPNV-Anbindung zu bringen. Aber auch Außenerschließungen, dort wo die Stadt hinausgewachsen ist oder durch Eingemeindung auch gewachsen ist und ein entsprechendes Potenzial vorhanden ist, beschäftigen uns durchaus. Das wäre einmal eine mögliche Verlängerung der Linie 11 nach Weißig oder auch eine Wiedereinführung der Straßenbahn nach Kosseborde. Aber wie gesagt, das sind alles Überlegungen, die wir im Augenblick haben. Wir sind dort weit von Beschlüssen entfernt. Zurück zum Verkehrsentwicklungsplan. Das große Kriterium bei der Verkehrsverteilung, also bei den Anteilen, die der ÖPNV erreichen kann, ist natürlich seine Reisezeit. Das ist immer wieder für die meisten Fahrgäste das entscheidende und harte Kriterium. Und hier muss die Forderung einfach weiter bestehen bleiben. Der ÖPNV sollte keine Reisezeitnachteile gegenüber dem motorisierten Individualverkehr im Wesentlichen haben. Das mag vielleicht sogar noch bescheiden klingen. Man könnte natürlich auch sagen, wir wollen noch schneller sein. Aber Sie werden nachher noch sehen, wie weit wir selbst von dieser Forderung aktuell entfernt sind und vor allen Dingen, wohin die Entwicklung geht. Das heißt, wir fordern von einem Verkehrsentwicklungsplan, dass die Ziele der Reisegeschwindigkeiten ÖPNV und MIV dort deutlich festgeschrieben werden und natürlich auch Wege, wie man dorthin kommen kann. Auch Ziele der Gesamtverkehrsqualitäten, das ist so ein Fachausdruck, der im Grunde meint, den Erreichungsgrad dieser Ziele, also wie lange stehe ich zum Beispiel vor Lichtsignalanlagen, wie schnell bin ich im Verhältnis zum anderen Verkehrsmittel oder auch wie ist meine Verspätungsrate gegenüber der vorgesehenen Sollfahrzeit. Und um das zu erreichen, müssen auch wesentliche ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen dort aufgenommen werden. Ja, wie angekündigt, ein Blick auf die Entwicklung der Reisezeiten, das ist auch schon vor einigen Wochen durch die Zeitungen gegangen, hat gar nicht die große Resonanz gefunden, jedenfalls bei uns festzustellen, die es eigentlich wert wäre. Ich glaube, diese Grafik, die man zumindest der Größenordnung nach, hoffe ich, erkennen kann, ansonsten können wir auch nachher nochmal genauer drauf schauen, die spricht wirklich für sich. Die roten Balken sind die Straßenbahn, die grünen der Bus und die blauen der motorisierte Individualverkehr. Hier drüber gelegt dann noch die durchschnittlichen Entwicklungskurven. Und da sehen wir also, dass die Straßenbahn von 18,0 km/h unmittelbar nach der Wende kommend. Da spielen natürlich sowohl Verkehrsabwicklung als auch Zustand der Gleisanlagen eine Rolle, sich dann über die 90er Jahre doch recht positiv entwickeln konnte. Ein Höhepunkt der Entwicklung im Jahre 2004 mit einer Geschwindigkeit von 20,4 km/h erreicht hatte, wo man so einigermaßen sagen konnte, da hatten wir halbwegs den Anschluss an deutsche Durchschnittswerte erreicht. Und dann aber bedauerlicherweise in den vergangenen 5 Jahren wieder abgesackt ist auf 19,0 km/h im letzten Jahr, eine Entwicklung, die uns doch ziemlich mit Sorge erfüllt. Beim Bus ist es im Grunde eine ähnliche Entwicklung, die Kurve sieht leicht aus auf etwas höherem Niveau und ganz bemerkenswert natürlich die Auswirkungen der umfangreichen Straßenbaumaßnahmen, die in den vergangenen 20 Jahren in Dresden stattgefunden haben, mit einem doch sprunghaften Anstieg der Durchschnittsgeschwindigkeit des Individualverkehrs. Die Zahl für 2008 ist hier noch nicht aufgetragen, kennen wir inzwischen aber auch. Da geht tatsächlich, so wie hier angedeutet, die Kurve auch weiter nach oben. Hier also davon zu sprechen, dass Verkehrsarten gleichrangig behandelt werden sollten, aus Sicht derer, die sich mit ihrer Qualität hier oben befinden, ist schon fast ein Hohn. Nochmal runtergebrochen auf die Linien, jetzt leider wieder in der Grafik, wo uns ein paar Balken fehlen, aber Sie erkennen wieder deutlich die roten dort, wo es Verschlechterungen gegeben hat, nämlich einen Zuwachs der Reisezeiten, das sind jetzt ganz aktuelle Zahlen, nämlich die, die mit dem nächsten Fahrplanwechsel im November 2009 aktuell werden. Und da sieht man also, dass zum Beispiel auf einer Linie 10, 12, die fährt ja kombiniert, 3 Minuten zusätzliche Fahrzeit kommen, auf der 13 2 Minuten zusätzliche Fahrzeit, auf der Linie 7, unserer mit Abstand stärksten und wichtigsten Linie im Straßenbahnnetz mittlerweile auch 3 Minuten, im Durchschnitt aller Linien 2 Minuten zusätzliche Fahrzeit. Das heißt also, wo die Reise hingeht, ist klar, die Durchschnittsgeschwindigkeit wird weiter absinken. Um dem entgegenzuwirken, hilft eben nur Priorisierung des ÖPNV und Beschleunigung. Auch hier gilt eigentlich, und man sieht das ja an den Entwicklungskurven, es ist in den 90er Jahren eine ganze Menge passiert. Moderne, oder ich möchte mal sagen, damals moderne Verkehrssteuerungstechniken haben es ermöglicht, dass eine Priorisierung des ÖPNV durchgeführt wird. Und es ist auch in den 90er Jahren einiges getan worden, um das zu erreichen. Sonst hätte man ja auch nicht die 20,4 km/h erreichen können. Aber in den letzten Jahren erleben wir auch hier eine gegenläufige Bewegung, insbesondere dort, wo neue Verkehrsknoten eingerichtet worden sind, aufgebaut worden sind. Ich sage mal als prägnantes Beispiel, alles das, was um den Bahnhof Mitte herum tut, ein Punkt, der uns unwahrscheinlich wehtut, der täglich sich zu Stunden summierende Verluste bereitet. Dort ist eben seit der Neugestaltung der Verkehrsanlagen die Situation für die Straßenbahn nicht besser, sondern eindeutig schlechter geworden. Wir haben jetzt mal, um hier aus dieser Krux rauszukommen, versucht, eine ganz große Nummer aufzuziehen und haben ein großes Forschungsprojekt mit der TU Dresden ins Leben gerufen, was jetzt auch wenigstens in seiner ersten Phase bewilligt und eröffnet worden ist. Im Endausbau soll es mal um die gesamte sogenannte Nord-Süd-Verbindung vom Albertplatz bis zum Nürnberger Platz gehen, wo also jede Lichtsignalanlage überprüft werden soll, wo erforderlich von der Technik her modernisiert werden soll und eben in der Schaltung optimiert werden soll, sodass auch tatsächlich für den ÖPNV, für die Straßenbahn hier Vorteile herauskommen. Ja, das ist ein Projekt, was über mehrere Jahre angelegt ist. Wir hoffen, dass wir aber auch schon Teilerfolge jeweils erzielen können und sind sehr gespannt, ob es hiermit gelingen wird, wirklich ja, nachhaltig etwas durchzusetzen. Man muss natürlich dazu sagen, was vielen auch nicht bewusst ist, die Dresdner Verkehrsbetriebe sind selbstverständlich nicht der Herr über die Verkehrssteuerung in Dresden. Das ist das Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt. Wir sind dort ein sicherlich nicht ganz unwichtiger Mitspieler, aber eben jemand, der auch nur mit seinen Wünschen an die Tür klopfen kann und letzten Endes den Abwägungen, die dort im Hause getroffen werden, die natürlich oftmals auch politisch gefordert, motiviert werden, dann letzten Endes unterliegt. Und ja, wie gesagt, die Ergebnisse, die sehen wir, die sind momentan nicht überall befriedigend. Kommen wir zum letzten Punkt, der Verkehrsnachfrage. Hier vielleicht interessant, ein Blick auf diesen kleinen Kuchen, um mal zu sehen, wie sich die Dresdner eigentlich heute in der Stadt bewegen, jedenfalls nach Erhebung von TNS-Infratest aus dem Jahr 2007. Da sehen wir, dass 18% der Dresdner die absolut ÖPNV-Orientierten sind, also sozusagen unsere Stammfahrgäste, die täglich mit uns unterwegs sind und den PKW sehr selten oder gar nicht benutzen. Dann gibt es einen interessant hohen Anteil von 32% der Dresdner, die ständig die Verkehrsarten wechseln. Das ist also ein Wert, der durchaus höher liegt als in vielen anderen deutschen Städten. Das heißt also, wir sagen dazu die rationalen Entscheider, die sich sozusagen bei jedem Weg oder jedenfalls immer mal wieder fragen, was ist denn jetzt das richtige Verkehrsmittel? Fahre ich heute besser mit dem Auto oder fahre ich besser mit der Straßenbahn oder dem Bus? Und das sind natürlich für uns ein Klientel, was ganz wichtig ist, so gut es geht, an den ÖPNV zu binden, keinesfalls zu verlieren und vielleicht auch zu Stammkunden zu machen. 5% der Dresdner, auch vielleicht nicht ganz uninteressant, sind überhaupt nicht motorisiert unterwegs. Das heißt, die wickeln ihre Wege komplett zu Fuß oder mit dem Fahrrad ab. Und dann bleiben 45%, die vorwiegend PKW-orientiert sind, wobei auch unter denen durchaus ungefähr die Hälfte noch zu unseren Kunden gezählt werden kann. Und wenn es eben mal Silvester zum Stadtfest oder zur Stadioneröffnung ist, wo man dann auch Leute in den Verkehrsmitteln begrüßen kann, die man sonst eher selten so sieht. Ja, damit komme ich zum Fazit. Möchte ich Ihnen nicht vorlesen, sondern nur bekräftigen, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe AG selbstverständlich ein sehr großes Interesse an einem neuen Verkehrsentwicklungsplan hat und sich hier mit ihren Belangen, die ja immer nur die Belange der Fahrgäste sein können, deutlich einbringen will. Vielen Dank und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Ja. ist auch das Einzige, was so klein ist. Guten Abend, meine Damen und Herren, nochmal. Michael Haas vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ist ein bundesweit tätiger Verein für Fahrradfahrer, hat etwa 130.000 Mitglieder in Deutschland, oder etwas 120.000. In Dresden sind wir etwa 700. Wir setzen uns dafür ein, dass das umweltfreundliche Verkehrsmittel Fahrradverkehr gefördert wird. Wir setzen uns aber auch dafür ein, dass vernünftige Bedingungen herrschen für das Zu-Fuß-Gehen und insgesamt der Umweltverbund gestärkt wird. Das heißt, das ist also auch durchaus ein politisches Anliegen dahinter, ein umweltpolitisches Anliegen dahinter. Und ich möchte Ihnen heute etwas sagen zum Fahrradverkehr. Und in der Vorrede müssen wir auch vielleicht noch sagen, wir sind ehrenamtlich tätig. Wir sind also so vielleicht 20, 30 Aktive hier in Dresden und ansonsten viele weitere Mitarbeiter, Mitglieder, aber keine Aktiven. Das heißt, das, was ich Ihnen vortrage, ist praktisch aus dem Gesichtspunkt eines ehrenamtlich aktiven Vereines gesagt. Zunächst mal so klein hier, das kann ich Ihnen ja wenigstens noch vorlesen, sind nur solche Zahlen. Das ist der Radverkehrsanteil in Dresden, wie er sich seit der Wende entwickelt hat. 1990 waren wir irgendwo oder 91 bei 6%, das war auch schon vor der Wende so. Und jedermann glaubt, oder viele glaubten, naja, so bei 6%, Dresden ist bergig und so weiter, das wird wohl so bleiben. Die Dresdner haben sich aber dafür entschieden, etwas mehr Rad zu fahren. Die waren also 94 schon bei 8% etwa und 1998, weiß ich noch genau, da haben wir ganz groß die 10% gefeiert, als die neue SRV kam. Und haben damals gesagt als ADFC, ja, es wäre eigentlich ein realistisches Ziel, weil eben das Fahrrad sich auch technisch fortentwickelt und auch den Zeitgeist eigentlich ein Stück transportiert, nämlich umweltfreundlich unterwegs zu sein und energiesparend und gesund. Es wäre eigentlich ein realistisches Ziel auch für Dresden, wenn man es entsprechend anpackt von allen Seiten, dass wir 2010 bei 20% stehen könnten. Wir haben das als unsere Zielstellung formuliert und versucht auch Politiker zu überzeugen und haben uns natürlich kräftig eingemischt in die aktuelle Verkehrsplanung in Dresden, soweit das uns möglich war. 2003 sind es 12%, 2008 so um die 16%, das ist also auch eine Frage der Methodik, wo man noch ein paar Abstriche machen muss. Die Tendenz also steigend beim Fahrradverkehr in Dresden. Anteil aller Wege der Dresdner. Und die Dresdner sind, man kann es auf den Straßen sehen, sehr vielfältig unterwegs, aber sie nutzen eben immer häufiger auch das Fahrrad. Nicht allein das Fahrrad, sondern eben auch zusammen mit anderen Verkehrsmitteln. Es wurde in Dresden eine ganze Menge Positives zum Fahrradverkehr auch erreicht. Ich möchte es an einem Bild illustrieren, das ist die Brunauer Straße. Vielleicht das Vorzeigebeispiel, ein toller Radbahnsteig in beiden Richtungen, ausreichend breit, an den Kreuzungen entsprechend auch Abbiegemöglichkeiten, Platz für Radfahrer auch zum Nebeneinanderfahren. Sind wir ganz froh darüber, dass das erreicht werden konnte. Dort kommt man schnell voran, kommt gut voran, gibt auch andere tolle Projekte, der Eltradweg ist sicher allen bekannt, aber eben auch solche Radbahnsteigen an der Grundstraße und ähnliches. Ja, wir sind der Meinung, dass, wenn wir uns betrachten, das, was auch Professor Stecker am Anfang gesagt hat, dass die Zukunftsaufgaben eigentlich ein Stück darin liegen, auch sich mit der Frage Klimaschutz, Mobilität, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch auseinanderzusetzen, dass der Radverkehr durchaus in Dresden noch stärker werden sollte. Wir stellen uns vor, dass im neuen Verkehrsentwicklungsplan, und das ist mal ausdrücklich dafür, dass ein neuer Verkehrsentwicklungsplan aufgestellt wird, weil man einfach Konzepte braucht, dass im neuen Verkehrsentwicklungsplan deutlich definiert wird, deutlicher als bisher schon, dass der Radverkehr eine ganz tragende Säule im Personenverkehr der Landeshauptstadt Dresden darstellt. Wir könnten uns vorstellen, dass man schon Anteile erreicht, die auch über die 20% deutlich hinausreichen, dass man insgesamt aufgrund der Kostenentwicklung auch im MIV vielleicht sogar dazu kommt, dass man irgendwann in Dresden, wir haben nicht so eine Topografie wie Niederlanden, man vielleicht sogar an die 30% rankommt. Das wäre möglich, dann müssen wir allerdings den MIV ganz ein Stück zurückdrängen. Wenn man das schaffen würde, ein bisschen ist ja gelungen, das hieße, dass man beim MIV, das finde ich auch vernünftig, etwa bei einem Drittel aller Wege ist, die also mit dem Auto zurückgelegt werden und nicht mehr 40% wie heute. Das würde also auch für die Autofahrer relativ entspannt sein, denn wenn ein Viertel aller Autofahrten wegfällt, sind die Straßen um ein Viertel leerer, sage ich mal, zumindest an bestimmten Stellen. Wir sehen aber eben auch, dass wir mit diesem Ansatz tragende Säule erstmal noch ein ganzes Stück auf öffentliche Diskussion gewinnen müssen. Mal das nächste Bild bitte. Ja, einerseits als ADFC setzen wir uns natürlich dafür ein, lassen uns auch öfters mal öffentlich sehen, mit Fahrraddemos oder ähnlichen. Aber natürlich kann man auch sagen, das ist nicht aus der Luft gegriffen, dass man also vielleicht bei 30% mal landet. Wenn wir uns angucken, niederländische Städte haben oftmals in ihren Personenverkehren 40% Radverkehr, Groningen betreffend. Wir haben Städte, die also auch vom mitteleuropäischen Stadttypus sind und die also ganz anders gestaltet sind. Und auch in deutschen Städten war das ja früher mal, bevor das Auto so stark wurde, durchaus üblich. Die Dresdner haben sich bis jetzt relativ stark für das Fahrradfahren entschieden. Ich denke mal, es ist auch ein kultureller Prozess, dass also die Studenten, die Fahrradnutzung gewohnt waren, Anfang der 90er Jahre dann irgendwann Familien gegründet haben, dort die Kinder wieder die Fahrradnutzung mitkriegen, der Elbradweg eine ganze Menge dazu beitrug und ähnliches. Ja, wir sehen aber eben auch, und das ist auch ein Teil unserer Analyse, nächstes Bild bitte, vor allen Dingen, dass die Entwicklung in Dresden sehr stark durch Qualitätsmängel geprägt ist. Die Erfahrung, die wir haben, ist, bevor die Straße umgebaut wurde, war sie schlecht befahrbar auf der Fahrbahn, weil sie hucklig war und Großpflaster und ähnliches. Und nach dem Umbau finden sich trotz des Prozesses des ADFC, trotz auch wieder Verweise auf Richtlinien, die Radfahrer im Seitenraum wieder, auf dem Gehweg, der dann irgendwie freigegeben ist. Sie finden sich wieder in Situationen, die also überhaupt nicht angemessen sind, die durchgehend gefährlich sind. An dieser Stelle hier eine neu gebaute oder neu umgebaute Straße, Leipziger Straße. Der Radweg endet. Sie sehen davor die Radfahrer, die ist verunsichert. Da kommt gerade ein Rechtsabbieger. Sie hat eigentlich Vorfahrt gegenüber dem Rechtsabbieger. Er traut sich auch nicht, das durchzusetzen. Da hinten geht es irgendwie Gehweg, Radfahrer frei, man kann auf der Straße fahren, auch kein Schutzstreifen da und ähnliches. Also diese Erfahrung, die uns auch sehr bedrückt, dass praktisch der Umbau der Hauptverkehrsstraße in den letzten Jahren an vielen Stellen, nicht an allen, ich habe Ihnen ja die Fuhrmachstraße gezeigt, es gibt auch andere positive Beispiele, aber an vielen Stellen dazu geführt hat, dass Radfahrer hinterher schlechtere Bedingungen als vorher vorfinden. Das können wir an der Leipziger Straße nachweisen. Das ist an der Körneritzstraße, so eine ganz wichtige Achse, wo man praktisch am Bahnbogen entlang radeln konnte früher, jetzt kann man fast nicht mehr, es ist eng, es sind Masten drauf, es kommen einem welche entgegen, es sind Fußgänger da, es ist sehr, sehr lange Ampelwartezeiten für Radfahrer, deutlich länger als für Autofahrer und ähnliches, ständig wechselnde Führungsbrücke. Das heißt, da ist noch sehr, sehr vieles zu tun und es ist bitter, dass das Geld, was jetzt ausgegeben wurde, wo die Infrastruktur festgeklopft wurde für die nächsten Jahrzehnte, so negativ für den Radverkehr an manchen Stellen ausgegangen ist. Ja, nächstes Bild bitte. Ach, das ist leider wieder etwas klein. Wir sehen aber auch ein konzeptionell strukturelles Problem zum Radverkehr in Dresden. Es gibt zwar Planungen, auch im 94er Verkehrskonzept ist ein Plan zum Radverkehr drin, aber die Systematik stimmt nicht. Das heißt, das ganze Herangehen stimmt nicht aus unserer Sicht. Ich habe Ihnen ein Beispiel aufgelegt, das ist in Leipzig gerade in der Entwicklung. Man macht dort etwas, was also auch in der Radverkehrsplanung schon lange gemacht wird, dass man zunächst mal sich anguckt, welche Ziele gilt es überhaupt miteinander zu verbinden. Das heißt, man macht sich Punkte in einzelnen Zielen und macht dann erstmal eine Luftlinie. Und diese Luftlinien sehen Sie hier auf der ersten Stufe, auf der obersten Stufe. Und das geht dann immer weiter runter. Je feiner die Ziele, desto feiner die Luftlinien. Das ist also eine Hierarchisierung. Das kann man also machen und das ist also in der Radverkehrsplanung eigentlich schon lange der Ansatz. In Dresden ist ein bisschen der Ansatz, dass man also im Verkehrsplan 494 da einen Plan drin hat, die damals bekannten Linien, das heißt, man hat also aus seiner Erfahrung heraus bestimmte wichtige Linien gezeichnet, die sind auch an vielen Stellen richtig, hat aber nie so richtig untersucht, wie ist denn das überhaupt mit den Querverbindungen und Ähnlichem. Moderner Ansatz wird auch gestützt durch eine neue Richtlinie, die 2008 erschienen ist, die sogenannte Richtlinie für integrierte Netzgestaltung, ist eigentlich eben sich zunächst mal auf dieser ganz theoretischen Ebene mit den Zielen zu befassen und dann diese Ziele miteinander zu verbinden und dann zu gucken, die Luftlinien, wie lege ich denn überhaupt in mein Netz um und wo sind dann Hindernisse? Wo kann ich es nicht umlegen, weil ich keine Strecke habe oder ähnliches? Und das sind beim Fahrradverkehr meinetwegen Durchlässe, die fehlen oder fehlende Teilstücke von Wegen, die ausgebaut werden müssen oder ähnliches. Das ist leider noch nicht passiert und von diesem Ansatz her erwarten wir uns eine ganze Menge, dass man sagt, also systematisch rangehen, auch in der Planung. Der Stadtrat hat 2005 beschlossen, dass die Stadt Dresden ein Radverkehrskonzept aufstellen soll. Der Stadtrat hat bis heute noch nichts vorgelegt bekommen, wie das Radverkehrskonzept aussehen soll. Zunächst mal soll es für die Innenstadt gemacht werden, danach für die Gesamtstadt, das ist ja auch ein richtiger Ansatz. Das für die Innenstadt soll wohl demnächst mal kommen, aber es fehlt. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass man auch bei der Verkehrsentwicklungsplanung sagt, zunächst mal wirklich sektorale Planung und dann, wenn man die sektorale Planung gemacht hat, also ÖPNV, Radverkehr und ähnliches, dann übereinander legen und dann gucken, was man insgesamt machen kann, wo Prioritäten sind und ähnliches. Aber nicht die Methodik hinten ranstellen und sagen, wir machen mal da ein bisschen und da ein bisschen und sowas, sondern wirklich richtig Prioritäten setzen. Und da kann also Planungsinstrumentarien deutlich helfen. Deswegen ist es uns wichtig als ADFC, dass wir sagen, das Radverkehrskonzept muss kommen. Und ja, es gibt auch neue Chancen für den Radverkehr. Nächstes Bild bitte. Da soll Ihnen das Bild zeigen. Seit dem 1. September 2009 ist eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Hat also sehr lange gedauert, diese umzusetzen, aber nun ist sie endlich in Kraft. Das ist die umfangreichste Änderung der Straßenverkehrsordnung seit den 60er Jahren. Vor allen Dingen zwei Schwerpunkte, Radverkehr und der Schwerpunkt weniger Verkehrszeichen, bessere Beschilderung, wo man also versucht, den Schilderwald zu entschlacken. Zum Radverkehr gibt es eine ganze Menge Neuerungen, auch mehr Spielräume für die Kommunen, die können also zum Beispiel diese Schutzstreifen auf den Straßen einfacher anlegen, indem praktisch diese Einsatzgrenzen zum Kfz-Verkehr weggefallen sind und ähnliches. Könnte ich Ihnen jetzt einen sehr, sehr langen Vortrag halten. Ich mache es mal an diesem Beispiel. Das ist praktisch ein neues Schild, was reinkommt, was also anzeigt, eine Sackgasse ist offen für Radfahrer und Fußgänger. Kann man jetzt so entsprechend aufstellen. Es gibt noch viele andere Neuigkeiten. Das heißt, der Bund hat also durchaus das Ziel, dass die Städte mehr Radverkehr fördern. Zum Beispiel ist auch die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung erleichtert worden für den Radverkehr. Und es ist ein ganz wichtiger Satz in den entsprechenden Verwaltungsvorschriften reingekommen, dass nämlich gesagt wurde, die Flüssigkeit des Verkehrs ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten. Das stand bisher schon drin. Danach kommt ein Satz, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer geht dabei der Flüssigkeit des Verkehrs vor. Und der ist neu, und der ist wichtig und der muss entsprechend umgesetzt werden. Ja. Nächstes Bild bitte. Und die Erwartung von dem Radverkehrskonzept natürlich ist ein Systemansatz verfolgt. Herr Professor Becker hat es am Anfang schon so gesagt, da gehört also vieles dazu. Da gehört nicht nur die Infrastruktur dazu. Und das ist ein Bild aus dem nationalen Radverkehrsplan der Bundesregierung, wo also das mal ein bisschen aufgezeigt wird. Da gibt es also ganz verschiedene Komponenten, die zu einer fahrradfreundlichen Stadt führen letztendlich. Das können also Informationen sein, das ist Wegweisung. Das sind also zum Beispiel auch Schließfächer für Touristen, die ihr Gepäck einstellen wollen. Das ist eine entsprechende Aktivität des Einzelhandels. Das sind auch bestimmte steuerliche positive Sachen, Entfernungspauschale als Stichwort und ähnliches. So sind also aus vielen kleinen Maßnahmen, die also sehr viele verschiedene Aspekte betreffen, zum Schluss eine fahrradfreundliche Stadt wird. Ja, nächstes Bild bitte. Radverkehrskonzept, was erwarten wir uns? Wir erwarten uns eben, dass dieser breite Systemansatz kommt. Das ist ein Bild aus der Innenstadt. Wo wir uns als ADFC fragen, es wurde sehr, sehr viel gebaut. Und die sächsische Bauordnung schreibt zum Beispiel vor, dass entsprechend der Quadratmeterzahl von Einkaufszentren und ähnlichen Fahrradstellplätze vorzusehen sind. Wunderbar geworden am Rundkino, sehr viele Ständer werden zunehmend auch genutzt. Wunderbar geworden an der Altmarktgalerie, wo also auch sehr viele Ständer entstanden sind. Und dann aber das hier, neue Bauten, wo eigentlich nichts da ist, man auch den Bedarf eigentlich sieht. Nächstes Bild mal bitte. Wunderbar wiederum geworden an der Zentrumgalerie, die heute eröffnet wurde. Also auch sehr stark schon genutzt. Und nächstes Bild bitte. Aber sogar nicht ausreichend. Auch das ein Bild von heute. Die Leute kommen herbei in den Fahrrädern und finden nicht genug Platz. Das heißt, man fragt sich natürlich auch, wie wird diese Regelung der sächsischen Bauordnung durchgesetzt? Warum muss der eine Investor viele Fahrradständer machen und der andere, genauso in der Innenstadt, wenige oder gar keine? Das ist eine Frage für uns, die zu einem Radverkehrskonzept dazugehört, dass eben diese Regelung der Bauordnung auch durchgesetzt wird. Ja, nächstes Bild bitte. Ich hatte Ihnen von dem Systemansatz gesprochen. Wir sehen natürlich aber auch, neben dem großen Bedarf, Radwege in Ordnung zu bringen und tausende kleine Sicherheitsmängel zu beseitigen. Also beim Radverkehr kommt man mit Planungsaufwand, muss man reinstecken, dass man wirklich sehr, sehr viele kleine Sicherheitsmängel, die entstanden sind, beseitigt, Masken versetzt, Bordsteine absenkt und ähnliches. Wir können aber große Maßnahmen sind oder größere Maßnahmen, und das ist zum Beispiel die Frage, wie geht Dresden mit seinen Brücken bezüglich Radverkehr um. Ein Beispiel von der Albertbrücke, Sie sehen, das ist ein relativ altes Bild, die Leute tragen mit ihr Fahrrad runter. Das kann man heute noch genauso tun und muss man heute noch genauso tun, weil es dort an dieser Stelle keine vernünftige Umfahrung gibt. Das heißt, wir brauchen Rampen zwischen dem Elbradweg, einer ganz wichtigen Fahrradachse in Dresden, und den Brücken, ob Carola-Brücke, ob Marienbrücke und ähnlichen. Das wird natürlich einiges kosten, das ist mir bewusst, aber das gehört in den Verkehrsentwicklungsplan mit rein. Auch in der systematischen Netzplanung muss das mit berücksichtigt werden. Ja, und das letzte Bild, ein Beispiel aus Holland, aus Utrecht. Das ist, ja, in deutschen Städten wäre das eine Hauptverkehrsstraße. Ist es in Holland auch. Was wir sehen, ist ein Gehweg. Was wir sehen, sind Fahrradwege an beiden Seiten, stark genutzt, entsprechend breit. Was wir sehen, sind zwei Fahrspuren. Die eine ist in der Einrichtung, aus denen das Auto für den Kfz-Verkehr geöffnet. Ansonsten sind es Busspuren, in der anderen Richtung fährt nur der Bus. Also zwei Busspuren, die eine Busspur ist für den Kfz-Verkehr geöffnet, ansonsten kein Kfz-Verkehr. Wir glauben daran, dass man auch in deutschen Städten ähnliche Sachen umsetzen kann, wenn man den politischen Willen entwickelt. Das soll mein Schlusswort sein.
Danke. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank an die Referenten erstmal. Vielleicht noch, bevor die Diskussion losgeht, noch zwei Sätze von mir, um das nochmal deutlich zu machen. Finanzierung und Kosten des Verkehrs. Wir haben im Stadtrat Beschlüsse getroffen und ich glaube, da steht auch eine breite Bevölkerungsmehrheit dahinter, Kitas und Schulen zu sanieren. Wir wissen, wir haben bei Schulen 500 Millionen Sanierungsstau, wir haben bei Kitas über 100 Millionen Sanierungsstau, wir wollen Schwimmhallen bauen und dergleichen mehr. Wir haben insgesamt auch sehr große Investitionen im Bereich der Kultur, mit dem Kulturpalast, mit dem Operettenneubau und Theater und Generation am Bahnhof Mitte vor. Alles das sind politische Prioritäten, die in den vergangenen Jahren immer zurückgesteckt haben, weil wenn man sich mal anguckt, was in den 90er Jahren für Verkehr immer im Haushalt stand und was für Kitas und Schulen drin stand, dann war es immer so, dass über 100 Millionen in der Regel für den Verkehr zur Verfügung standen, davon meistens unter 1% für Radverkehr, um auch die Relation zu sehen. Also das, was für Verkehrsplanung, Straßenplanung ausgegeben wurde, war meistens mehr Geld, also nur für die Planung, als das, was tatsächlich baulich für den Radverkehr zur Verfügung stand. Und für Kitas und Schulen war in der Regel ein einstelliger Millionenbetrag zur Verfügung gestanden. Diese Prioritätensetzungen sind heute meines Erachtens nicht mehr akzeptabel. Wir haben auch geguckt, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Kosten des Verkehrs. Wir haben einfach mal den Haushalt untersucht im Jahr 2006 und haben festgestellt, wenn man alle Ausgaben für den motorisierten Individualverkehr zusammenrechnet, dann wird bezuschusst diesen jeder Dresdner mit 144 Euro. Also Einnahmen und Ausgaben stehen in keinem Verhältnis. Während ja mittlerweile der ÖPNV eine Kostendeckung von fast 75% erreicht hat und wir das über den steuerlichen Querverbund innerhalb der Dresdner Stadtwerke, also Drehwerk-Überschüsse, gleichen das Minus von Verkehrsbetrieben aus, ohne dass jetzt im städtischen Haushalt überhaupt noch ein Euro fließt, ist es also ein erheblicher Betrag, der für den Kfz-Verkehr zur Verfügung steht. Und das alles, wenn man sich umguckt, für Straßenneubau im Wesentlichen ausgegeben, das vorhandene Straßennetz, gerade das Straßennebennetz, wo 40% eigentlich ähnlich wie bei den Verkehrsbetrieben vordringlicher Bedarf ist, also das müsste eigentlich schon längst saniert worden sein, und kommen da seit Jahren nicht mal hin. Und da müssen wir uns fragen, ob das die richtigen Prioritäten in der Vergangenheit waren und ob das künftig so weitergehen kann oder ob man eben anders Prioritäten setzen muss. Und das Zweite ist für mich auch nochmal wichtig als Dresdner, wenn man sich anguckt, was an Verkehrsbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren entstanden ist. Dann muss man sich fragen, ist das alles, sind das Maßnahmen gewesen, die sozusagen Dresden verträglich sind, die eine gewisse Maßstäblichkeit, die Dresden hat, überhaupt noch darstellen? Dresden war die Stadt, die sehr viele Alleen hatte. Die sind alle, Stichwort Wiener Straße, abgeholzt wurden. Wir haben wesentlich breitere Verkehrsräume bekommen. Die sind meines Erachtens nicht immer stadtteilverträglich und sind auch nicht passend in das Dresdner Stadtbild. Es sind Straßenräume, wo sich keiner gerne aufhält. Also ich sag mal, St. Petersburger Straße ist ein großer Verkehrsgarten. Die Frage ist, ob das mit der Lebensqualität, die Dresden eigentlich auszeichnet, gerade auch in der Innenstadt, ob das ist, was wir wollen. Oder ob wir eben gucken müssen, und da kommen wir zurück zu dem, was Udo Becker gesagt hat, wie kommen wir zu einer effizienten Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse. Und eins dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Wenn man sich alle demografischen Zahlen anguckt, muss man sich auch angucken, wie sieht es mit den Portemonnaies der Leute aus. Und da sage ich, das ist eigentlich auch bekannt, viele Leute haben nicht mehr in der Tasche und die Frage ist, wie wird Mobilität organisiert, dass es sozial verträglich ist, dass man sich das leisten kann, ohne großen Geldbeutel. Und das ist eine Frage, die für mich in Zukunft noch sehr viel härter als heute sich stellen wird. Jetzt freue ich mich auf Ihre Statements, auf Ihre Rückfragen an die Referenten und natürlich auch Ihre Diskussionsbeiträge. Die Runde ist eröffnet. Bitte schön.
Ich möchte noch einmal einen Stadtrat. Sie sind ein Stadtrat.
Ja.
Was sagen Sie zur Kettelsdorfer Straße? und zur Freiberger Straße Öffnung der Kreuze. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Bahn sind, das sind 20 Millionen, die da rausgeschmissen worden sind in den letzten 10 Jahren. Es war Verkehrsberuhigung geplant für die Gennerdorfer Straße. Und das haben sie erreicht. Wir haben hier das Durchfahrt bis auf den Postplatz. Das war eigentlich der Sinn und Zweck der Sache.
Ich würde gleich antworten, aber ich denke, wir sammeln erstmal.
Andreas. Ich stelle gerade meine Frage nach Preis zu den Kosten und alle anderen paar Strecken im Stadtgebiet von Dresden zu beseitigen, die hoch werden. Und die daraus resultieren Einsparungen, wenn dann die Reisegeschwindigkeit dadurch erhöht wird. Das weiß ich ganz nicht.
Ich würde noch weitere Fragen sammeln. Ja, so langsam zögerlich kommt die Meldung, bitte.
Ja, nochmal eine Anregung auf den Gleis. Es geht um die Bahnbreitenerhöhung, es geht um die Anstieg. Meine Frau und ich als Beispiel, wir haben also beide Jahreskarten. Wir sind Rentner und haben schon mal jetzt probiert, ob eine Jahreskarte reicht in die andere und der andere dann bei Bedarf immer mit dieser Tageskarte für Rentner fährt. Und da können wir leicht runter. Für uns lohnt sich die Jahreskarte für den zweiten Partner noch. Wenn die Fahrpreiserhöhung kommt, lohnt sich für uns nur noch eine Jahreskarte. Das heißt also, irgendeiner steckt dann zurück, wird eben mehr ausgetauscht und wir haben mehr Einwand. Wäre es nicht sinnvoll, die Jahreskarten zumindest gleich zu machen?
Gut. Zwei Fragen nehmen wir noch dran.
Ja, gut. Dann brauche ich auch gerne eine Ergänzung. Ich komme nur langsam eine Altersgröße, wo ich mich nicht mehr so als Jugendlich frisch und fest bezeichnen kann. Sie sehen noch immer medizinische Behinderungen bei. Es gibt ja für Dings, die Fahrräder, die elektrisch unterstützt sind. Es wäre doch eigentlich eine Chance, die Mobilität auch der älteren Generationen damit zu fördern. Allerdings muss man dann sagen, haben wir überhaupt nicht in der Stadt dafür die Alltagsfahrtwege. Müsste sich eigentlich doch die Fraktion, die sich sonst immer so für die Senioren eingesetzt hat, endlich mal begreifen, dass nicht alle nur mit Pkw fahren wollen. Mit so einem Pedelec habe ich auch ein hervorragendes Fahrgefühl. Ich bin schnell unterwegs, ich habe keine Parkplatzprobleme und ich komme auch überall hin, wo ich will.
Eine Frage noch, dann machen wir hier mal eine Antwortrunde.
Sie haben eigentlich alle gesagt, dass das Geld nicht reicht, was da ist. Alle haben sich mehr Geld gewünscht. Und Sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass es im nächsten Jahr noch weniger Geld geben wird. Da werden die Verkehrsbetriebe möglichst einen großen Teil haben wollen. Da wird der ADFC möglichst mehr haben wollen. Also zumindest als Investitionen ins Verkehrsnetz. Wie wollen Sie das eigentlich ausklamüsern, dass tatsächlich mit weniger Mitteln mehr geschaffen werden kann? Gibt es die Chance überhaupt oder reden wir ja darüber, dass es eigentlich eine Utopie ist und wir uns langsam aber sicher damit abfinden müssen, dass es nicht besser wird?
Gut, das war die Frage, die, glaube ich, an alle jetzt auch ging. Und ihr? Dann komme ich zu
Ihnen. Wenn ich soll, fange ich an, ja. Also die Frage nach den Langsamfahrstrecken ist, offen gesagt, nicht einfach zu beantworten, weil das natürlich immer eine Frage ist nach Ausbaustandards. Um Ihnen mal eine Hausnummer zu sagen, wenn man die Langsamfahrstrecken, die sich aktuell angehäuft haben, rein technisch reparieren würde, in Klammern und könnte, würde man aber wirklich, das ist eine ganz, ganz grobe Hausnummer, vielleicht 20 Millionen Euro benötigen dafür. Das geht aber so nicht. Weil in vielen Fällen, oder zumindest ist es wirtschaftlich und verkehrsplanerisch nicht sinnvoll, weil in vielen Fällen, und daher resultieren diese Langsamfahrstrecken ja, dass Bereiche sind, in denen generelle Ausbauplanungen des gesamten Straßenraums erforderlich sind. Wenn wir dort alleine bauen könnten, hätten wir es längst gemacht. Und wenn wir einfach planen könnten, aber wie gesagt, das sind komplexe Planungsmaßnahmen. Ich hatte es gesagt, sehr konfliktbefangene Planungen, wo wir auf den verschiedensten Ebenen einfach nicht zu einem Konsens kommen. Das beginnt manchmal schon in der Verwaltung oder auch mal zwischen Verwaltung und DVB, betrifft oftmals den Stadtrat und manchmal sogar die Relationen zum Land, weil das Land ja oder die Landesdirektion einmal als Genehmigungsbehörde Planfeststellungen genehmigen muss, zum anderen natürlich auch die schon erwähnten 75% Fördermittel in aller Regel bereitstellen muss. Das heißt also, zweimal müssen wir jeweils gemeinsam Stadt und DVB beim Land vorstellig werden und uns dann die Zustimmung letzten Endes zu den Planungen auch holen. Wenn man jetzt also diese Ausbauplanung, so wie sie in mehr oder weniger ausgereiftem Zustand vorliegen, umsetzen würde, dann würde man sicherlich auf höhere Summen kommen. Deswegen, wie gesagt, mit aller Vorsicht. Die Kosten der Langsamfahrstellen kann ich Ihnen relativ genau beziffern. Das haben wir gerade mal ausgerechnet, was wir insgesamt durch das Nicht-Erreichen der optimalen Fahrgeschwindigkeit verlieren. Und dort kommen wir auf einen Betrag um rund 4,5 Millionen pro Jahr. Das heißt also, 4,5 Millionen Kosten könnten wir sparen, wenn wir überall optimal so fahren könnten. Betrifft also einmal die technischen Langsamfahrstellen und dann die Verlustzeiten an Knotenpunkten. Ja, zum Thema Fahrpreise, das wäre natürlich eine eigene Diskussion wert. Ich hatte ja gesagt, wir stehen dazu, dass wir regelmäßige, natürlich marktverträgliche Preiserhöhungen im ÖPNV brauchen, ganz einfach, um unser Angebot aufrechtzuerhalten und die vielen Aufgaben, die noch vor uns liegen, finanzieren zu können. Und wir sind auch so selbstbewusst zu sagen, ein gutes Angebot hat auch seinen Preis, das finanziert werden muss, und da muss auch der Nutzer der Leistung natürlich einen erheblichen Beitrag dazu leisten und kann nicht immer nach dem Staat schreien, der das schon richten soll, beziehungsweise die Defizite dann übernehmen soll. Wir möchten auf jeden Fall von dem erreichten Deckungsgrad nicht wieder zurückfallen, was für die nächsten Jahre eine große Aufgabe sein wird. Da reden wir noch gar nicht von einer weiteren Steigerung. Man kann natürlich auch nicht unbedingt für alle Ewigkeiten mit 74 und ein bisschen Prozent Kostendeckungsgrad zufrieden sein. Jedenfalls nicht aus der Sicht eines Unternehmens, was auch als städtisches Unternehmen zu wirtschaftlichem Handeln angehalten ist. Sozialpreise ist mal eine ganz andere Frage, das diskutiere ich gerne auf einer anderen Ebene. Manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, als wenn jeder unserer Fahrgäste sozialbedürftig wäre. Das ist ja durchaus nicht der Fall. Der allergrößte Teil ist durchaus in der Lage, unsere Fahrpreise zu bezahlen. Es gibt auch Fahrgäste, die sogar in Umfragen geäußert haben, dass sie durchaus bereit wären, für eine noch bessere Qualität auch noch mehr zu zahlen. Das heißt also, das darf man wirklich nicht auf einen Level runterbrechen. Die wirklich Sozialbedürftigen müssen natürlich unterstützt werden, das ist klar. Da ist aber die Frage, bei wem diese Aufgabe liegt. Wir sagen natürlich, das kann nicht in erster Linie die Aufgabe eines Unternehmens sein, sondern Sozialpolitik ist immer noch die Aufgabe der öffentlichen Hand. Wir machen es ja ein Stück weit mit unseren Preisen sowieso schon. Und da können wir dann vielleicht auch gleich zu dem Thema der Zeitkarten, Monatskarten, Jahreskarten kommen. Das ist ja kein Geheimnis, das kann sich jeder ganz einfach ausrechnen, dass diese Preise ja erheblich rabattiert sind und vergünstigt sind. Ich sag mal, wenn jeder unserer Fahrgäste den Einzelfahrschein von 1,80 Euro ab November dann ja wohl 1,90 Euro zahlen würde, würden wir wahrscheinlich der Kostendeckung sehr nahe kommen. Aber die Wahrheit ist ja die, dass der allergrößte Teil mit Zeitkarten unterwegs ist und pro Fahrt im Durchschnitt nicht viel mehr als 60 Cent bezahlt. Und das betrifft in ganz besonderem Maße die Nutzer der Abos und der Jahreskarten, die also auch gegenüber der Monatskarte nochmal weiter rabattiert sind. Und da sagen wir schon, auch dieses Preissegment kann von der allgemeinen Entwicklung nicht ausgekoppelt bleiben und muss auch in einem entsprechenden Maße dort mit angepasst werden. Spezielle Punkte kann man natürlich immer diskutieren, das ist natürlich auch die individuelle Nutzung, wenn Sie für sich das so ausrechnen und das so feststellen. Wobei ich nicht weiß, die Tageskarte wird ja auch teurer, ob Sie das damit berechnet haben. Ja, also meiner Meinung nach wird die Jahreskarte nicht überproportional teurer im Vergleich zur Tageskarte, aber wollen wir jetzt mal nicht den Einzelfall diskutieren. Dass jeder seinen Fahrpreis optimiert und das für sich günstigste wählt natürlich, das ist klar. Wir bedauern es natürlich für jeden Stammkunden, den wir verlieren. Auf der anderen Seite, wenn die Mobilität, die Fahrthäufigkeit dadurch nicht geringer wird, ist es vielleicht auch keine schlimme Entscheidung. Ja, und Mittelverteilung ist natürlich ein ganz weites Feld. Ja, ich hatte zumindest andeutungsweise gezeigt, was für einen Finanzbedarf auch auf uns als DVB oder auf das ÖPNV-Netz in Dresden in den nächsten Jahren weiterhin zukommen wird, wenn wir auch nur das erreichte Niveau halten wollen, wenn wir das Netz weiter ausbauen wollen. Und das wollen wir, müssen wir darüber hinaus noch weitere Mittel einwerben. Ich hatte ja gesagt, hoffentlich gelingt uns das noch, dort die Möglichkeiten vom Bund zu nutzen, solange sie noch bestehen, bis 2019. Natürlich wird es ganz klar einen Verteilungskampf geben, der ist im Grunde schon im Gange. Den haben wir auch innerhalb der Branchen, wenn man so will. Es ist ja kein Geheimnis, dass momentan die Landesmittel für den ÖPNV nahezu ausschließlich in den Leipziger Citytunnel fließen. Darunter eigentlich alle anderen sächsischen Städte, aber auch unsere Kollegen von der LVB, das darf man auch nicht vernachlässigen, die noch einen schlechteren Netzzustand haben als wir in ihrem Straßenbahnnetz. Die leiden darunter genauso, dass also in dieses Projekt, was mittlerweile doppelt so teuer geworden ist, wie es mal geplant war, alle Mittel reinfließen, weil man natürlich dann irgendwann auch in der Situation ist, wo man so ein begonnenes Projekt auch zu Ende führen muss, damit überhaupt ein Nutzen daraus erwächst. Das kann man ja auch nicht in Abrede stellen, aber die Situation ist einfach so, dass wir also innerhalb des ÖPNV-Topfes momentan erhebliche Verteilungsprobleme haben. Und was die Stadt Dresden angeht und die begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel, wird sicherlich sehr darauf ankommen, hier wirklich eine Ausgewogenheit zwischen den Verkehrsarten herzustellen. Und da schlage ich wieder die Brücke zu dem Thema komplexe Erneuerungsmaßnahmen. Wir können ja überhaupt nur zum Ziel kommen, wenn wir diese Gemeinsamkeit finden. Und wenn wir nicht in die Situation kommen, die es durchaus auch schon gegeben hat, dass in einem Jahr die Straße Geld hat, aber die DVB nicht und deshalb nicht gebaut werden kann. Und im nächsten Jahr macht vielleicht die DVB einen Fördertopf auf, aber die Straße hat kein Geld und es kann wieder nicht gebaut werden. Das ist ja das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Insofern muss ich auch dafür werben, dass man wirklich eine angemessene Verteilung hier findet, die es wirklich zulässt, die dringenden vor uns stehenden Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen. Und dass man da auf weitere Neubauten und Erweiterungen in den kommenden Jahren wohl tunlichst wird verzichten, versteht sich dann eigentlich von selbst.
Ich würde mal anschließend der Frage zur Kerlsdorfer Straße, weil es ist eigentlich das Beispiel schlechthin dafür, dass eine Mehrheit des Stadtrats das Verkehrskonzept von 94 nicht ernst genommen hat. Seit 15 Jahren wird da geplant. Ich sage jetzt mal gar nicht, was das alles schon gekostet hat an Planungskosten. Und es wäre ein sehr gutes Beispiel gewesen, wie wirklich Stadtplanung oder Stadtentwicklungsplanung und Verkehrsplanung Hand in Hand gegangen wären. Weil der Ansatz ist, nicht nur eine gute Haltestelle zu bauen für 23.000 Kunden, die da täglich ein- und aussteigen, sondern zum anderen eben auch dieses Stadtteilzentrum zu stärken, dass es nämlich leicht hat. Wir wissen alle, Konkurrenz auf der grünen Wiese ist nach der Wende unheimlich stark geworden. Auch in der Innenstadt durch die Zentrumsgalerie jetzt oder die Altmarktgalerie, die ja schon besteht. Also ein hoher Druck auf die Stadtteilzentren, auf die historischen gewachsenen Stadtteilzentren. Gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr. Leipziger Straße, Wurzbergstraße, aber eben auch die Kerlsdorfer Straße als traditionelles Stadtteilzentrum. Und die Chance wäre einfach gewesen, und die ist bis heute nicht gefunden, dort Aufenthaltsqualität hinzubekommen. Es ging darum, Bäume zu pflanzen, dass also man auch beispielsweise gastronomisch was anbieten kann im Straßenraum. Verkehr zu beruhigen, denn durchfahrender Verkehr schafft in der Regel keine Kunden und natürlich eine sichere Haltestelle für die Fahrgäste. Und das wird seit 15 Jahren zerredet und es ist unglaublich, was ich im Stadtrat immer für Diskussionen erlebe, um 150 Meter Straßenraum, die sozusagen in Anführungszeichen dem Autoverkehr weggenommen werden. Also ist eine Umfahrung notwendig, die ist in der Regel mit 20, 30 Sekunden auch erreicht. Wir haben durch diese Laptop-Passage, die gerade eröffnet hat, 300 neue Parkplätze. In dem Bereich konnte man ja heute auch nicht parken. Es ist wirklich erschreckend, was immer wieder an neuen Diskussionen herausgekramt wird, um das zu verhindern. Es sind die gleichen Stadträte, Sie ahnen, welchen Fraktionen die sitzen, die 1994 das Verkehrskonzept mitbeschlossen haben. Und wenn es konkret geht an die Einzelfallentscheidung, dann wissen wir, es ist immer, man muss fast so sagen, immer genau das Gegenteil von dem beschlossen worden, was eigentlich die Grundsätze und Leitziele des Verkehrskonzeptes waren. Wir haben jetzt wieder einen Antrag im Geschäftsgang, um wieder Druck zu machen. Die Verwaltung hat jetzt wieder so einen Mauschelkompromiss vorgelegt, dass in eine Richtung der Verkehr weiter fließen kann. Also 4.500 Fahrzeuge am Tag soll die Fahrspur offen gehalten werden und damit ein Nachteil geschaffen werden für die 23.000 ÖPNV-Kunden. Das ist die Relation. Aber so finden die Diskussionen statt. Ich hoffe aber, dass auch Unterstützung aus der Bevölkerung kommt. Es gibt eine Bürgerinitiative, dass der Druck dann auch auf die anderen Fraktionen so groß ist, dass mit dem Ziel auch dieses Stadtteilzentrum, was sonst dem schleichenden Tod irgendwo ausgesetzt ist, dass dort endlich eine Verkehrslösung gefunden wird, die auch tatsächlich dieses Stadtteilzentrum aufwertet. Und zu der Frage, weniger Geld im Topf, da kann ich nur sagen, die Fördermittelproblematik ist angesprochen worden, die Großprojekte, auch das Verhältnis zwischen Investitionen, die für den motorisierten Individualverkehr zur Verfügung standen für den ÖPNV. Da ist, ja nicht alle, ist es ja nicht bei weitem nicht 50-50. Wichtig scheint mir auch kommunal zu sein, dass wir zu rentablen Investitionen kommen. Ne? Also 2/3 des Verkehrshaushalts war bisher immer Neubau. Neubau, der die Kosten nicht gesenkt hat, sondern im Gegenteil hat es erhöht. Um ein Beispiel zu nennen, für die, die vielleicht da auch nochmal diese Tunnelvision von Herrn Marx im Hinterkopf haben, der Wiener Platztunnel kostet uns jährlich, ich rede gar nicht von den Baukosten, 700.000 Euro Unterhaltungskosten. Der Bramstunnel 800.000, das ist 1,5 Millionen, das ist mehr Unterhaltungskosten, als dem Radverkehr in einem Jahr Haushaltsjahr zur Verfügung stellt für Investitionen. Das ist die Relation. Und ich glaube, wir müssen einfach zu Investitionen kommen, wo die Folgekosten nachher geringer sind. Wenn ich eine Straße ständig nur Flickschusterei machen muss, um ein Beispiel zu nennen, bei Verkehrsbetrieben, die haben jetzt mehr als 3 Millionen in die Hand genommen, um an der Königsburger Straße, weil die immer noch nicht saniert wird, die Gleise auszutauschen, an der Bauslandstraße Gleise auszutauschen, ohne dass sich insgesamt an den Verkehrsverhältnissen an der Straße was getan hat. In 4-5 Jahren, und so lange wird sich das ja weiter verzögern, wird dann die Straße immer komplett aufgerissen. Das sind Kosten, die wir hätten vermieden werden können. Und natürlich gerade im Straßennebennetz, wo nichts passiert ist, wo dann immer wieder sozusagen nach dem Winter dann mal das Straßentiefbauamt das Gröbste tut, das sind alles Kosten. Und eine Straße, die eben komplett saniert ist, hat geringere Unterhaltungskosten als eine marode Straße, wo ich ständig nachbessern muss. Und zu solchen Investitionen muss man kommen, dass man also wirklich guckt, wenn ich investiere, so, dass ich nachher geringere Kosten habe, als ich die heute habe. Das wäre meine Antwort. Aber bitte um Ergänzung.
Ja, wenn ich dazu nochmal Anmerkung zu dem bisher, was besprochen wird, vielleicht noch was sagen darf. Mir fehlt bisher dieser vom Planer immer in den Vordergrund gestellte integrierte Ansatz. Bei aller Wertschätzung, ich höre wieder Infrastrukturmodelle, die ich brauche. Und jeder für sich alleine nebeneinander. Es muss sein, dass wir über einen integrierten Ansatz wirklich diskutieren. Und da gehört auch dazu, dass wir die Rahmenbedingungen nennen, dass wir auch die Zwänge benennen. Es ist richtig, wenn die Verkehrsbetriebe sagen, ihre Reisegeschwindigkeit soll erhöht werden. Aber es gibt zwei Beispiele, die im Widerspruch zu anderen Zielen stehen. Ja, wie die Wiener Straße ist benannt, die Leipziger Straße ist benannt. Es ist aufgrund von Forderungen der Dresdner Verkehrsbetriebe, sind also da auch die Bäume gefällt worden, und zwar als Konsequenz, ich will einen eigenen Gleiskörper haben. Man muss also diese Randbedingungen, man muss diese Zwänge auch diskutieren. Man muss auch wissen, wie Finanzierung funktioniert. Auch da ist es mit Sicherheit nicht unbedingt ein Unglück, dass das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ausläuft, nämlich die Forderungen, die da aufgestellt werden. Das sind nämlich diese Forderungen, dass man sagen muss, es muss eine wesentliche Verkehrsverbesserung sein und dann muss die Straßenbahn einen eigenen Gleiskörper bekommen und die Konsequenz ist, dass die Bäume weg sind. Wir müssen über diese Randbedingungen und diese Zwänge müssen wir diskutieren und austauschen. Und ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn wir nach wie vor jeder sagt, und da will ich das haben, das haben, das haben, das haben. Und alles läuft nur parallel. Wie wir das machen, weiß ich auch nicht. Gibt kein Kochbuchrezept, aber wir sollten es anfangen. Zweite Anmerkung ist diese Frage des Geldes. Also wir müssen da mal Strategien von Ausgabenminderung und Einnahmenerhöhung machen. Ich habe das mal vorgetragen, ich will es hier nicht vortragen. Ich habe es im Februar letzten Jahres beim Dresdner Verkehrsbüro in meiner Führungsklausur auch mal lang und breit vorgestellt. Auch Beispiele genannt, wie man Ausgaben mindern kann. Und zwar ein Punkt war hier auch drin, Ersatz teurer durch effiziente Infrastruktur. Ich hatte den Herrn Mildbrandt vorhin vorgelesen, was er auch gesagt hat. Wir sind die Standards darüber, mal nachdenken, welche Standards wir haben in der Technik. Müssen wir das immer alles so machen? Das kostet Geld, das kostet alles Geld. Und man kann im Grunde auch Straßenraum anders aufbauen. Man kann das anders machen. Und da gibt es auch Beispiele dafür. Der Hase hat ja auch eins aus Holland gezeigt, wie man das also auch machen kann. Straßenraum anders funktioniert also auch. Wir müssen, Downsizing heißt es so schön, machen. Wir müssen auch Einnahmen erhöhen. Wir müssen auch sehen, wo kriegen wir mehr Einnahmen. Ja, wo kriegen wir mehr Einnahmen? Das ist politisch ganz schwierig. Aber wir wissen, dass wir mehr Geld brauchen und wir müssen neue Wege dazu aufzeigen. Und wir müssen ein anderes noch tun, wir müssen Priorisierungsregeln für Infrastruktur aufstellen. Ich habe nur drei Punkte, ich will es nicht vertiefen, dass man die ökonomische Dimension, die soziale Dimension, die ökologische Dimension, dass wir daran, nach diesen drei Kriterien, wegen mir auch andere Kriterien, aber zumindest Regeln aufstellen, wann wird was gemacht. Und das fehlt. Und wir müssen deutlich machen, diese Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie im Grunde offensiv anzugehen und eine politische Entscheidung zu treffen und dann Maßnahmen umsetzen. Sonst diskutieren wir über einzelne Maßnahmen, was ich will.
Vielleicht noch ergänzend zum Geld. Wir haben gemerkt, wir sind sehr, sehr schnell beim Geld gelandet. Um Geld dreht sich nämlich definitiv alles. Herr Klein, Sie haben gefragt, ja, wie wird das eigentlich mal mit der Finanzierung, wenn das jetzt wirklich knapper wird? Man kann da schon vorausgehen, man kann vorausdenken, aber ich habe Schwierigkeiten, Ihnen es zu erklären, weil es wird nicht ganz so einfach. Es wird ein bisschen komplizierter. Ich will einfach mal anfangen, wie geht es eigentlich heute darum? Wenn Sie heute im Verkehr unterwegs sind, dann müssen Sie die DVB-Fahrkarte selber kaufen, und Ihr Auto selber kaufen und Benzin und Räder und Versicherung selber zahlen. Der ganze Rest fällt vom Himmel. Ob da eine Autobahn ist oder eine Straße, ob denn da ein Kanal oder ein Flughafen ist, wie ist das mit der Defizitdeckung, das sehen Sie alles nicht. Das passiert da irgendwie mit den technischen Werken oder Bundesverkehrswegeplan oder Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Und das ist so undurchschaubar, es gibt in Deutschland keinen Experten mehr, der durch die ÖV-Finanzierung in Deutschland blickt, und bei den Straßen ist es ähnlich. Jetzt ist es natürlich für die Leute ganz toll. Sie zahlen was für ihre Fahrkarte und für ihr Benzin, aber die ganzen Straßen und so, die fallen vom Himmel, die kosten sie keinen Pfennig. Wie ist das eigentlich sonst in der Gesellschaft, wenn Sie was kaufen, wenn Sie Schokolade kaufen oder Brot oder egal was, Sie gehen ins Freibad oder so, Sie überlegen, oh, wie ist das, das kostet 5 Euro, nö, dann bleibe ich zu Hause und gucke mir lieber einen Film an. Oh, den nehme ich die billigere Schokolade, Sie wägen ab. Nur im Verkehr nicht. Da zahlen große Teile der Kosten andere, Steuerzahler, die ganzen Umweltschäden, ach, das zahlen künftige Generationen oder die Polen und Tschechen und. Wir haben in Deutschland Milliarden, es sind eher 500 als 300 Milliarden, die andere zahlen. Für uns alle, ich packe mich an der Nase, ist das ganz toll, weil wenn ich mich bewege, habe ich alle Vorteile und die Hälfte meiner Kosten zahlt jemand anderes. Das führt aber dazu, dass ich eigentlich viel häufiger fahre, als ich in der realen, normalen Welt machen würde. Bei der Schokolade muss ich alles zahlen. Da esse ich nicht mehr Schokolade, ich bin auch schon ganz schön dick, da passe ich gut auf. Aber beim Auto ruhig nochmal extra, es zahlen ja andere. DVB, ruhig laut schreien. Wir haben eine Situation, Gemeindeverkehrsführung, alle Gemeinden, alle Länder müssen immer nach viel Geld schreien und wenn es dann kommt, egal wie, raushauen. Die Menschen fragen zu viel nach, so geht's aber eigentlich nicht. Denn jetzt haben wir ineffiziente Entscheidungen, jetzt fahren wir viel weiter, das lohnt sich für die Supermärkte auf der grünen Wiese, schlecht für die Händler in der Nähe. Wir machen mehr Kilometer als nötig. Die Zukunft ist völlig klar und es ist absolut klar, je knapper das Geld wird, Nutzerfinanzierung, Entschuldigung, wer was will, muss es zahlen. Wenn Sie auf der Autobahn fahren wollen, Entschuldigung, Autobahnen sind richtig teuer, dann zahlen Sie. Wir haben es jetzt europaweit erlaubt gekriegt, LKWs dürfen, wenn die Länder das wollen, eine Lkw-Autobahngebühr zahlen müssen. Ja, und das ist natürlich erst der Anfang. Natürlich, warum soll ein Lkw auf der Autobahn zahlen und durch die Stadt kostet es nichts? Der muss auch durch die Stadt zahlen. Wir haben jetzt ein paar Mal Pkw-Autobahngebühren gehabt und alle waren dagegen. Verstehe ich auch. Im Moment müssen sie ja nichts zahlen auf den Autobahnen. Seien Sie ganz sicher, je öfter die Politiker das dementieren, desto wahrscheinlicher kommt es. Und ich habe Wetten laufen, dass es in 10 Jahren da ist. Es muss da sein. Sie müssen mit dem Pkw auf jeder Straße was zahlen für die Benutzung. Und das ist zu Ihrem Vorteil. Und das habe ich gemeint, das ist schwer zu erklären. Warum soll das für Sie von Vorteil sein, wenn Sie was zahlen müssen? Na, weil Sie genauer hingucken und überlegen. Muss ich jetzt wirklich wegen dem Liter Milch nach Kaditz mitten ins Elbe-Center raus, oder kann ich das zu Fuß in der Nachbarschaft einkaufen? Da ist der Liter Milch 3 Cent teurer, aber ich spare meine ganzen Gebühren. Und ein paar entscheiden sich um. Wenn Sie Geld bezahlen, kann man was mit dem machen. Jetzt überlegen Sie mal, die Autofahrer in Deutschland zahlen nur ein bisschen mehr Geld. Nö, das mache ich nicht. 60, 80, 40 Millionen PKWs haben wir, 60 Millionen Nutzer, 80 Millionen Deutsche überlegen, was kann man jetzt ändern. Und die fahren mit der DVB. Zum Teil. Und die fahren mit dem Fahrrad. Zum Teil. Und manche machen eine Fahrgemeinschaft. Und manche kaufen ein langsameres Auto. Und manche bestellen einen Pizzaservice. Ich weiß es nicht.
Sie werden in Summe weniger Geld ausgeben, wenn es teurer ist. Das lässt sich sehr schön mathematisch und wissenschaftlich zeigen, aber schwer zu erklären. Und jetzt ist es eben so, die DVB kriegt jetzt noch Defizitdeckung von den TWD. Und sie müssen die erhalten und dringend. Wenn allerdings das Autofahren teurer ist und es wird richtig teurer werden, dann werden viele zur DVB umsteigen. Und die Strecke, die jetzt noch 20 Millionen kostet zusätzlich, hat doppelt so viele Kunden. Und jetzt verteilt sich dieser Zusatzbetrag. Auch die DVB muss dann was zahlen für Lärm und Abgas und Strecken. Aber sie haben so viel mehr Kunden, das können sie locker wegstrecken. Sie können sogar ihre Preise senken. In dem Maß, in dem das Auto die echten Preise hört, wird die DVB billiger. Und das Fahrradfahren lohnt sich umso mehr und dann eher den Stresserhase, dass die Radwege zu voll sind. Deswegen gibt es heute nichts gegen jeden Radweg, den Sie kriegen können, zu sagen, bauen Sie so viel, wie es irgend geht. Das weiß Europa. Es ist in ganz Europa so, dass die Verkehrsplaner wissen, wir brauchen Radwege. Das gibt es national und in jeder Stadt und die EU fördert das. Jetzt habe ich mich geirrt. Es gibt ein kleines gallisches Dorf in Europa, da ist das nicht so. Da gibt es Mitarbeiter in der Verwaltung, die werden kaltgestellt und rausgeschmissen. Und jetzt lesen Sie die Sächsische Zeitung bitte mal und das Interview mit der Fraktionsvorsitzenden. Und da sagt die, das war zu viel Radverkehr, das war zu fahrradfreundlich. Ich habe mir das aufgeschnitten, ich gehe in alle Städte Deutschlands und zeige nur diesen Ausschnitt mit dem Interview. Also, wer ist da jetzt schuld? Wer ist schuld? Der böse Politiker. Warum macht denn der das? Weil er denkt, dass er gewählt wird. Von wem? Von auch mir. Ich muss mich an die Nase fassen. Warum denkt denn der wird gewählt, wenn er das sagt? Und warum wählen wir als Ganzes denn dann auch noch den? Also da möchte ich mal Sie bitten, bitte überlegen Sie bei sich selber und gehen Sie auch noch mal zum Nachbar klingeln, wenn wieder Gemeinderat oder Stadtratwahlen ist. Sie müssen sich da einmischen. Es sind wir, ehrlich, es ist nicht der böse Politiker. Und wir baden es nachher aus. Also die Finanzierung wird sich ändern, Herr Klein, ganz drastisch. Das können wir heute noch gar nicht wissen. Die wird besser und klüger werden, aber da müssen wir ein bisschen mithelfen.
Gut, dann war noch eine Frage zum Radverkehr. Elektrisch betrieben?
Ja, kann ich wenigstens ein paar Worte dazu sagen. Natürlich, das E-Bike oder Pedelec ist im Kommen. Es ist ein Fahrrad, was eine Unterstützung bietet, aber nicht, und dann bei 25 km/h normalerweise abgeregelt wird. Das heißt, schneller können Sie nicht fahren, das heißt, also, wenn man nicht zu schnell ist. Es gibt auch andere Typen, aber da brauchen Sie eine entsprechende Sicherung. Man muss wissen, 2008 wurde in Holland jedes vierte verkaufte Rad als E-Bike verkauft. Das heißt, die haben also ganz viel gekauft. Warum die Holländer? Weil die erstens viele Deiche haben und irgendwann auf die Deiche raufen müssen. Zweitens mal haben sie Wind und drittens mal haben sie für ihren Radverkehr auch relativ viele Überführungen über Bahnstrecken, Flüsse, andere Straßen gebaut und dann müssen die alle da die Überführung hoch und dann fahren sie oben dann und wieder runter. Und die Älteren, und die werden ja alle älter irgendwo, auch genauso wie wir Deutschen, sagen sich eben, ich möchte gerne noch Fahrrad fahren, aber ich brauche diese Unterstützung in bestimmten Situationen, deswegen lohnt es sich. Ist aber auch nicht ganz billig, man muss berechnen, dass man irgendwann den Akku wieder austauschen muss.
Aber billiger als wie das billigste Auto, ich kann drei Wochen fahren.
Das ist immer noch gerne. Ich erwarte mir auch für Dresden durch die E-Bikes einen gewissen Schub. Es gibt ja auch Händler, die es anbieten, und einer das auch spezialisiert hat. Ich erwarte mir vor allen Dingen, dass man ein bisschen von diesem Argument Topografie und Dresden kann nicht so und nie eine Fahrradstadt gewesen und sowas wegkommt. Ich erwarte eben aber auch, und das ist das, was vorhin kam, den Radwegen, da möchte ich noch mal eingehen. Also wenn man Radweg als Radverkehrsverbindung versteht, dann ja, aber wenn man den Radweg als einen Bordsteinradweg versteht, dann muss man sagen, bitte differenzieren. Es gibt bestimmte Einsatzfälle, wo man das machen sollte, andere, und die sind uns oftmals wesentlich lieber, sind diese Radfahrstreifen auf der Fahrbahn abmarkiert oder eben diese Schutzstreifen, wo man also auch beim Überholen ausscheren darf als Radfahrer, denn ich sehe, wenn der Radverkehr weiterhin so steigt, dann müssen wir auf alle Fälle dazu kommen, dass man auf Radwegen oder Radfahrbahnen oder wie auch immer überholen kann. Und das ist eben das, was diese knappen Radwege sind, diese 1-Meter-Sachen, die also immer noch zulässig sind, auch nach der neuen SDVO-Leiter, wenn man so ganz schmale Dinger baut, wo man nicht überholen kann. Die Planer sagen schon lange und auch die Richtlinien sagen das, man muss überholen können. Und man muss sich auch darauf einrichten, wenn man heute eine Straße ausbaut, dass man vielleicht erstmal wenig Radverkehr hat, dass der aber irgendwann mal zunimmt. Und man dann eben größere Radverkehrsmengen abwickeln muss und dann deswegen auch diese Fahrbahn. Geld und Utopie mag ja alles sein. Wir als AFC sind bescheiden. Wir sagen, im Augenblick sind es etwa 800.000 1000 Euro, die pro Jahr speziell für den Radverkehr ausgegeben werden. Weitere Gelder stecken natürlich investiert in den Sachen, wenn eine Straße umgebaut wird, wird irgendwo eine Radverkehrsanlage mitgebaut. Das ist dann also dort mit versteckt in diesem Gesamtetat. Wir fordern als ADFC, dass pro Jahr etwa 2,5 Millionen für den Radverkehr speziell ausgegeben werden, zusätzlich zu diesen sowieso Umbauten der Straßen. Warum 2,5 Millionen? Weil es eine Größenordnung ist, wo man also abschätzen kann, Erfahrung aus anderen Städten, etwa 5 Euro pro Einwohner und Jahr. Damit kommt man voran, kann eine ganze Menge sanieren. Es ist im Spektrum immer noch bescheiden, es gibt auch Städte, die geben 10 Euro pro Einwohner und Jahr aus. Ja. Und verglichen am Gesamthaushalt ist es immer noch relativ wenig, zumal ja auch vieles in die Sanierung fließen muss, Gefahrenstellen beseitigen, Oberflächen sanieren und ähnliches, wo also praktisch dann eher die Folgekosten geringer sind, als dass man jetzt noch neu gebaut ist.
Mit Blick auf die Uhr machen wir noch eine Fragerunde und Antwortrunde, das heißt die letzte Chance. Also, also, wir fangen jetzt mal auf der Seite an. 1, 2, 3, 4. Vielleicht müssen wir doch mal eine zweite machen. Sie zuerst.
Ich habe es auch vorhin leicht angesprochen, aber ohne die Lobby von einem Verein gibt eine primäre Bewegungsart mit 100% Einwohner, das ist zu Fuß. Dort passiert noch weniger. Ich war vor ein paar wenigen Jahren mal im Interview mit Köpnitz. Ich werde da die nächsten Jahrhundertwende, wo die Schulwege in etwa in Ordnung sein sollten. Da muss auch was passieren. Das nicht nur dann, wenn man eine Straße bezahlen kann. Als jetzt auch ehemaliger Stadtplaner will ich nochmal darauf hinweisen, dass es kam vorhin ja etwas mit der Fettesdorfer Straße, da könnte ich ja Blödsinn mit dem Verkehr drin lassen, also dem Autoverkehr drin zu lassen. Das war ja seit den 90er Jahren eigentlich schon gegessen, dieses Thema. Aber es wird immer nur diskutiert, Autoverkehr, Straßenbahn, Radverkehr. Wir haben identitätsstiftende Straßen, Bautzener Straße, Leipziger Straße, Kettesdorfer, aber auch bei Europa. Das sind mehr oder minder Stadtteilzentren, in der Neustadt sogar von besonderer Bedeutung. Das sind städtebauliche Räume. Dort sind Bewohner, das sind Geschäfte, diese der Verkehr ist nur eine Funktion in diesen Straßen, dieses nicht nur Bedienen, sondern auch dieses Erleben des Stadtraumes wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Also hier sind wir jetzt irgendwie auf einem sehr niedrigen Niveau angelangt. Will ich hier bloß noch mal mit sagen, weil ich da nie was dazu höre. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen die Grünen. Ich weiß, sie halten so relativ komplex ja die Fahne noch hoch und die Gelegenheit nutzen, bei den Verkehrsbetrieben, den Straßenbahnen, die ja allgemein wirklich sehr bei der Bevölkerung gut ankommen, mit diesen neuen Nutzungsqualitäten, tiefer Einstieg, was natürlich für alte Behinderte und so weiter immer noch zu hoch ist, also diese Haltestellen, die gebraucht werden. Aber man sieht nicht, wo man einsteigen muss. Wir müssen es mal testen, vor allem wenn jemand behindert ist, nicht mehr so mobil ist. Jeder, Sie haben, ich glaube, 7 oder 9 Wagentypen, wo ist das für die Fahrradfahrer, für den Kinderwagen oder für den Rollstuhlfahrer? Da müsste eine bessere Markierung sein. Dass dieses, einem Rad, mir fehlte das vorhin, dieser Bezug, es ist ein unheimlicher Gewinn, dass man die Fahrräder jetzt bei Bahn und Bus mitnehmen kann, mit gewissen Problemen, wie immer, auch bei der S-Bahn. Aber ich glaube, das hat auch Versteigerungen geführt und je besser das gelingt, umso mehr Leute steigen dann auch um, einschließlich der Parkplätze für Räder in den Bahnhöfen, die auch gehen, wenn man vielleicht nicht mehr. Danke.
Da hinten war noch eine Frage und dann eine Runde.
Ja. Zwei kurze Fragen. Eine an Herrn Gleis. Sie hatten in Ihrem Vortrag gesagt, dass man zunehmend versucht, die Nutznießer mit ins Boot zu holen auf freiwilliger Basis. Sie hatten ja gesagt, der letzte große Fisch war der Dynamo und dann hatten Sie noch Jobtickets angesprochen, wobei sicher Fimonda das natürlich auch möglich ist. Haben Sie da noch, weil ich denke, ich finde es auch wichtig, also in zukünftigen Zeiten dafür mehr Kreativität reinzustecken, haben Sie da noch weitergehende Ideen, wen Sie als Nutznießer betrachten würden oder wen man da noch ins Boot holen könnte? Und eine Frage an Herrn Hage. Ich bin ja auch total positiv überrascht, wie der Modus zugunsten des Radverkehrs in der letzten Wende gegangen ist. Also schon in den letzten Jahren habe ich da ungläubig daneben gestanden und dachte mir, das Verkehrsverhalten der Bevölkerung ist besser, als die Radbedingungen sich verbessern. Vielleicht in der Stadt. Was mich interessieren würde, auch wenn der Herr dass man integral denken muss, integriert denken muss, würde es sich dann nicht lohnen, bei so einem Säulenanteil von 16-17% hat es im Radverkehrs Auftrag in der Stadt gewesen zu haben. Gibt es da vergleichbare Beispiele, welche mit anderen Städten, dass zum Beispiel auch der ADAC da irgendwie institutionell eingebunden ist? Also dass man weiß, sind ja auch diese kleinen nervischen Maßnahmen, mit denen man das verbessern könnte, da muss man ja wirklich ein bisschen durchfahren.
Ich habe zwei Fragen, das war die erste an Herrn Rietscher. Hat die Stadt in irgendeiner Art und Weise ein Konzept, wie der überregionale Verkehr aus der Innenstadt herausgelöst werden soll? Sprich, sagen wir vielleicht in Neustädter Markt und unter der Sankt-Petersburger Straße, wie man dort zu einer Verkehrsreduzierung kommt und vielleicht auch zu einer Runterstufung von der Bundesstraße auf eine Landes- oder Kommunalstraße und den Rückbau dort an der Stelle vorsieht. Und wie man zum Beispiel jetzt doch umgeht mit dem Durchgangsverkehr an der Wilsburger Straße, ob es da seitens der Verkehrsplanung innerhalb der Stadt irgendwelche Lösungsansätze gibt. Das wäre ja interessant zu diesem Verkehrsplan, der aufgestellt ist. Und die zweite Frage, vielleicht nicht an die gesamte Runde, ich hatte jetzt vor 4 Wochen ein Gespräch mit dem Staatssekretär vom Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt und der sprach davon, dass man wohl gegebenenfalls plant nach der Wahl seitens des Bundes die Bundesstraßen runterzustufen auf Landesstraßen, also man will sich wohl komplett, ist aber fast vom Bundesstraßennetz trennen. Und will die Kosten, sagen wir, auf die Länder verteilen und dann wiederum die Länder werden diese Straßen auf die Kommunen umlegen. Das bedeutet natürlich, sagen wir, noch verstärkte Kosten, die dann auf die Kommunen zukommen. Ist Ihnen das bekannt und was sind dafür Ihre Rezepte, sagen wir mal, wie wir damit umgehen sollten? Also der Bund will eigentlich sich nur noch auf die Autobahnen, wo er jetzt sowieso schon kassieren kann, dann festlegen.
So, wir nehmen jetzt die Fragen, die auf dieser Seite waren, noch dran. Sie hatten sich gemeldet. Also 1, 2, 3. Ich habe da hinten war noch eine Meldung, oder? Gut, dann die 3.
Ja. Also erstmal ein ganz persönlicher, großer Dank an Herrn Richard für das, was er bis jetzt an Weichenstellung und an Entscheidungen für die Stadt, für einen modernen Verkehr und moderne Verkehrsmittel und Beschleunigung getan hat. Es sind zwei Parteien, die ich absichtlich jetzt nicht nenne, der Meinung sind, dass dieser Mann uns im Wege steht. Dann ist das für unsere Stadt international ein Skandal, den wir eigentlich nicht so stehen lassen sollten. Sie werden bestätigen, ich bin langjähriger Leser von Straßenbahnmagazinen und Stadtverkehr. Der Schienenverkehr in Europa kommt wieder. In Frankreich steht er von Traufe zu Traufe in der Sanierung und es gibt Verkehrsabgaben. Jeder, der daran liegt, muss sich beteiligen an den Kosten für die Sanierung und für die Erhaltung dieser Infrastruktur. Und die Frage wäre durchaus, ob das bei uns nicht der Fall wäre. Eine zweite Bemerkung, ich war zum Kirchentag in Bremen. Ich habe auf der Domseite der Hauptgeschäftsstraße die Geschäftsleute nach und nach befragt, wie das ist mit dem Verlust des Autoverkehrs. Da haben die mir alle bestätigt, wir sind froh, dass der Autoverkehr raus ist. Jetzt kommen die Leute und vor allem die Familien kommen wieder einkaufen. Und wenn Dresden sich so mittelalterlich verhält, ist das wirklich etwas, was uns als Bürger aufregen sollte, wo wir sagen können, wir dürfen es eigentlich nicht so vorangehen lassen. Herzlichen Dank, Herr Richard, für das, was Sie getan haben, auch wenn Sie jetzt mit unserem Eindruck in der Stadt überflüssig geworden sind.
Danke. So, mache ich eine Frage an Herrn Ritscher und an Herrn Becker. Wie sind die Rückkopplungsmechanismen seitens der Bevölkerung, also für die Bevölkerung im Verkehrsplanungsprozess überhaupt angesiedelt? Ich meine, es soll ja ein Dialog stattfinden und für einen Dialog brauchen wir eine Plattform. Ich finde es schön, dass wir heute hier sitzen, aber eigentlich erwarte ich als Bürger, dass ich in der Verwaltung öfters mal die Möglichkeit habe, vorstellig zu werden. Eine E-Mail hinzusenden und nicht zurückzubekommen, ist irgendwie unbefriedigend. Und für mich sind das eigentlich so, also Rückkopplungsprozesse im Allgemeinen, die Prozesse schlechthin, die eigentlich ein gutes Miteinander erreichen können. Ich weiß nicht, ob der Bäcker da noch irgendwas seitens der Wissenschaft was hat, aber natürlich auch die Stadtverwaltung ist natürlich auch gefragt, und wenn die Frau Orosch immer noch nicht das Stadtrat-Informationssystem auf die Reihe gebracht hat, dann ist da eigentlich ein ganz klarer Punkt, wie soll man sich denn überhaupt in der Prozesse der Stadt informieren, wenn man noch nicht mal das System dazu hat. Und das ist ja nun ein Ding, was schon, ich sag mal, 3 Jahre überfällig ist oder so.
Mich würde, das ist jetzt eine Frage an alle Vortragenden, interessieren, das primäre Fortbewegungsmittel einfach von den Vortragenden im Alltag, welches ist das?
Also was ja, für persönlich sozusagen.
Genau.
Okay. Gut, dann machen wir eine Schlussfragerunde. Ich würde jetzt mal sagen, schon mal der Seite.
Gut, ja, also Fußgängerverkehr, wie gesagt, bewegt uns auch. Es gab mal in Dresden einen Ortsgruppenableger des Fußgängerschutzvereins Fuß e.V. Gibt es also auch einen Bundesverband. Heute sollte eigentlich jemand mit da sein vom Bundesverband, hat wohl dann leider abgesagt. Ist wichtig, dass auch die Fußgänger ihre Vertretung haben. Gab es mal, die Personen sind dann leider weggezogen aus Dresden und sowas, deswegen liegt das Feld in Gefahr. Aber denke ich mal, ist wichtig, dass Leute sich zusammenfinden. In Bezug auf die Lobbyarbeit. Was natürlich auch wichtig ist, dass die Stadt sich darum kümmert, entsprechend, und das bin ich schon bei der nächsten Frage mit dem Radverkehrsbeauftragten. Der Stadtrat hat 2005 beschlossen, dass die Stadt einen Radverkehrsbeauftragten einsetzen soll. Sie hat daraufhin auch eine Stellenbeschreibung geschaffen, die uns als ADC recht zufriedenstellt, nämlich dass der Radverkehrsbeauftragte koordinierend tätig sein soll, dass er alle wesentlichen Belange zum Radverkehr aufnimmt, Fachwissen sammelt und dass er als Ansprechpartner der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Problem ist nur, die Person, die benannt wurde, hat zu 70-80% oder wie viel andere Aufgaben. Und das reicht eigentlich nicht aus, irgendwie 20-30% als Radverkehrsbeauftragter, sondern braucht mindestens 100%. Deswegen fordern wir als ADFC, dass also der Radverkehrsbeauftragte sich mit seiner vollen Arbeitszeit dem Radverkehr widmen kann. Ich möchte mal ein Beispiel aus Frankfurt bringen, Frankfurt am Main. Die haben also jetzt 4 neue Leute eingestellt, Spezialisten zum Radverkehr. Der eine ist Ampelspezialist, der andere macht wieder was anderes. Also auf ganz verschiedenen Ebenen Spezialisten, die also sich um Radverkehr kümmern und dort entsprechend voranbringen sollen. In Dresden macht natürlich jeder Verkehrsplaner auch was zum Radverkehr, weil er gerade die Straße hat und auch den Radverkehr mit hat. Aber es fehlt praktisch diejenigen Leute, die den Netzausbau vorantreiben und die Maßnahmen konzipieren und auch diese ganz vielen Details mit abstimmen und dafür sorgen, dass immer was Sinnvolles dabei rauskommt. Deswegen sind wir als ADFC sehr dafür, dass praktisch dort entsprechende Systeme bereitgestellt werden. Die Bundesstraßen abzuschaffen, ja, das ist der Wille des Bundes, soweit ich weiß. Da muss man dann den Ländern übergeben und die Länder müssen es freiwillig nehmen und das machen die nicht, weil die dann die Kosten haben. Genauso ist bei den Ländern, die möchten auch ihre Landesstraßen loswerden. In Thüringen gibt es ganz, ganz viele Landesstraßen zweiter Ordnung. Das sind irgendwelche kleinen Sträßchen irgendwo im Gebirge, da fährt überhaupt kein Verkehr. Das ist so gut wie, aber die kriegt das Land nicht los. Und genauso ist es eigentlich mit den Kreisstraßen, dass der Kreis dann auch versuchen würde, möglichst die Kreisstraße an die Gemeinde abzugeben, weil nicht mehr so viel her ist. Die Konsequenz ist wahrscheinlich, dass diese kleinen Sträßchen, in Thüringen haben wir schon erwähnt, dann einfach irgendwann vor Verhandlungspflicht nicht mehr nachkommen. Also, wenn sich da keine Lösung abzeichnet, dass jemand das übernimmt, entsprechend. Bei den Bundesstraßen sicher nicht, aber diese kleinen Straßen, die also irgendwo brach fallen, sind aus dem Dorf brach fallen. Bürgerbeteiligung. Wir drängen auch darauf, dass man im Verkehrsentwicklungsplan beteiligt wird. Sind zum Glück als ADFC auch eingeladen worden, in diesem runden Tisch zum Verkehrsentwicklungsplan mitzuwirken, neben vielen anderen. Aber ich wünsche mir auch, dass die ganz normalen Einwohner von Dresden sich genauso beteiligen.
Ja, Belange Fußgänger. Da guck mal, das ist in den letzten Jahren vor allem in der Schweiz diskutiert, schwappt zu uns darüber und ist bei den Planern ein wichtiges Thema mittlerweile geworden. Auch die Frage der Gestaltung des öffentlichen Raumes, das ist richtig, da haben wir ein paar gute Beispiele, aber es könnten noch wesentlich mehr sein. Also da ist auch, sage ich jetzt mal, sind jetzt Organisationen in der Stadt auch angesprochen, die sich also dafür auch stark machen. Radverkehrsförderung kann man noch viel intensiver machen. Wir machen da relativ wenig in dieser Stadt. Hase hat ein Beispiel genannt, man kann es auch mit Münster benennen. Die haben ja sehr viele Radfahrer, die haben auch sehr viele Radfahrerunfälle. Die haben jetzt dann eins gemacht, die haben 5 Millionen Euro in die Hand genommen und haben 4 Leute angestellt und haben gesagt, die machen jetzt sonst nichts anderes, wie jetzt die Unfallschwerpunkte mit den Radfahren zu reduzieren. Die sagen, wir machen da was. Die Stadt Köln, als wir gesagt haben, wir haben da so ein Projekt mit 1000 Fahrradbügeln, das haben die ja, glaube ich, hier, waren sie auch da, in Dresden ja auch gesagt, in Köln, ja, die machen jedes Jahr 1000 und haben 2 Leute, die machen sonst nichts, da geht's, das ist allerdings jetzt an S und U-Bahn und sonst, die machen sonst nichts anderes, 2 Leute, die machen nur Fahrradabstellanlagen. Und wir haben den Herrn Tatzel, der ein Drittel seiner Arbeitszeit Radverkehrsbeauftragter ist. Also, dass wir zu viel machen für die Radfahrer, das kann ich wirklich nicht erkennen im Vergleich zu dem, was andere machen. Die Frage der Nutzen dieser Einbeziehung jetzt in Kosten, das ist ein sehr spannendes Thema. Steht bei uns in dem Verkehrskonzept übrigens ja schon drin und wir machen das sehr intensiv und sehr erfolgreich mit dem Mobilitätsmanagement, wo wir im Grunde eigentlich sagen, Verkehrserzeuger müssen sich beteiligen und das geschieht also auch in Dresden mittlerweile über 20 Unternehmen, mit denen wir Mobilitätsmanagementmaßnahmen durchführen. Was uns fehlt, das ist die Umsetzung im Planungs- und Baurecht. Das wird diskutiert, das werden wir diskutieren mit dem Umweltbundesministerium. Da bin ich selbst als Experte auch dabei, dass wir Zielsetzungen haben, die Schaffung von Outdoor-Stellplätzen abzuschaffen und dass stattdessen ein sogenannter Mobilitätsplan erstellt werden soll. Und dieses dann baurechtlich, planungsrechtlich umgesetzt wird. Wir waren schon sehr nah bei einem größten Projekt in der Innenstadt, dieses schon mal durchzuspielen, sehr konkret durchzuspielen, aber da konnten wir uns noch nicht durchsetzen, das ist also auch nicht in dem Maß dramatisch. Den überregionalen Verkehr aus der Stadt rauszunehmen, ist immer das Ziel, das ist unstrittig, jetzt kann ich sagen, das sind aber nur 3, maximal 5% Durchgangsverkehr in der Innenstadt, also keine Größenordnung, aber wer im Grunde da betroffen ist, für den ist das also schon eine Größenordnung, auch klar. Das kann man machen, indem man sogenannte Umgebungsstraßen, also Autobahnring und ähnliches baut. Es gibt da durchaus für die St. Petersburger Straße noch gar keine Lösung. Es gibt nur den Ansatz bei der Großen Meißner Straße in Stadtrahmenplan, das zu machen. Aber wie das konkret aussieht, das weiß noch keiner. Bei der Wilsdruffer Straße, es scheint mir das eher ein städtebauliches Thema zu sein, wie man den Straßenraum einfach auch gestaltet. Da ist eine Tiefgaragenzufahrt, da muss man reinfahren, ansonsten meine ich, stört ein Auto in der Wilsdruffer Straße nicht. Also das wäre jetzt da eine Fußgängerzone zu machen, könnte ich mir persönlich weniger vorstellen. Bei der Haltestelle Kesselsdorfer Straße, da geht es ja um Qualität. Dahn hat ja den Begriff des Boulevards da entdeckt, der ja gut ankommt, wo man im Grunde eigentlich auch darunter sich was vorstellen kann. Und ich verstehe dort die Geschäftsleute nicht, weil das ist ja auch gesagt worden, wo im Grunde keine Autos sind, dann ist man als Fußgänger, fühlt man sich dann sicherer und wohler, man schlendert da eher irgendwo, ist das eigentlich eine ganz andere urbane Atmosphäre, die man positiv empfindet. Ich denke, das ist die Aufgabe der Politik, der Stadt, dieses anzubieten, dass im Grunde breite Gehwege sind, dass man in so einem Einkaufsbereichen dann also zu Fuß sich wohlfühlt. Und die Kunst des Kaufmanns, der Einzelladen hat, die muss doch darin liegen, diese Portemonnaies, die jeder Mensch irgendwo hat und der da schlendert, diese Portemonnaies einfach in den Laden reinzuziehen. Das ist doch die Kunst. Und dann denke ich, dass dann beide im Grunde auch da, also sowohl Kommune als auch die Einzelhändler, diese Voraussetzungen dann schaffen, dass die Portemonnaies dann doch irgendwo in dem Laden dann landen. Die Beteiligungsmöglichkeit bei dem Verfahren Verkehrsentwicklungsplan, das, ich sage das mal so, das müssen Sie alle einfordern. Das müssen Sie alle einfordern. Wie auch immer, sonst läuft das planerischen Weg ab. Das müssen Sie einfordern. So, und zuletzt, wie ich mich fortbewege, in der Reihenfolge öffentliche Verkehrsmittel mit dem Fahrrad, mit der Bahn und ein Auto habe ich auch. Ganz schickes Auto übrigens auch, das fahre ich auch. So.
Ich habe alles so schuldig gekriegt, aber ja, das habe ich sehr überraschend sein, oder?
Also ich fahre täglich 8 Kilometer einfach auf Arbeit mit dem Fahrrad hin und zurück. Haben sehr viel Strecke. Wir haben eine Familie mit 3 Kindern und haben kein Auto, machen also mit einer Monatskarte den Rest der Mobilität und meine Dienstreise mache ich mit dem Zug.
Weil ich laufe noch sehr viel, das habe ich vergessen.
Dann auf der Seite.
Soll ich jetzt nächstes? Ja, ich hatte als wesentliches Thema, glaube ich, auch das der Finanzierung, Verkehrsfinanzierung, Nutzerfinanzierung nochmal. Ich würde auch gerne, weil das an einer oder anderen Stelle schon mal anklang, den Bogen nochmal ein Stückchen weiterspannen. Ich glaube auch, dass wir in der Verkehrsfinanzierung in den nächsten 10 Jahren auf der Bundesebene, wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, einen Umbruch erleben werden, erleben müssen. Wie er genau aussieht, wage ich mal keine Prognose, aber mit den bisherigen Mitteln werden wir den Verkehr nicht weiter finanzieren können. Wir haben es gehört, das GVFG, was die wesentliche Grundlage für Infrastrukturfinanzierung des Verkehrs in den Städten in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland gewesen ist, läuft aus. Ein Ersatz dafür ist so adäquat noch nicht gefunden. Es gibt wohl ein bisschen mehr Geld vom Bund an die Länder, die sind dann aber, das ist dann aber auf jeden Fall nicht mehr zweckgebunden. Und wie sich die Länder dann das Geld aufteilen, das werden wir dann auch noch sehen. Aber wir sind der Meinung, und unser Branchenverband, der VDV, hat sich die letzten Jahre da auch sehr intensiv damit beschäftigt, dass es natürlich für die Verkehrsfinanzierung, speziell im ÖPNV, weiterhin feste Modelle geben muss. Und bei der Frage, wo kommt das Geld her, denke ich, wird man auch eben an neuen Finanzierungsarten nicht drum herum kommen. In Frankreich kennen wir ja seit Jahrzehnten, glaube ich, schon auf gesetzlicher Grundlage die Nahverkehrsabgabe für Unternehmen, wo also jedes größere Unternehmen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl für jeden Mitarbeiter einen Betrag leisten muss, damit dieser seinen Weg von und zur Arbeit vernünftig vollführen kann. Ist aber erstmal unabhängig davon, welches Verkehrsmittel er benutzt, aber diese Gelder, die dort eingenommen werden, kommen ganz erheblich dem ÖPNV zugute und das Ergebnis sieht man, glaube ich, in Frankreich, wenn man sich anguckt, wie dort in den letzten 20 Jahren die Straßenbahnen aus dem Boden geschossen sind, wie Pilze in vielen Städten, gerade in Südfrankreich. Ja, die Nutzen dieser Finanzierung, wie wir sie machen, momentan ist natürlich ein ganzes Ende kleiner. Als Unternehmen haben wir da in der Tat natürlich auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Gesetze können wir nicht ändern. Wir versuchen das eben auf freiwilliger Basis. Das schon öfter erwähnte Jobticket ist sicherlich das erfolgreichste Modell momentan. Dass da mit Qimonda jetzt auch mal einen Schritt zurückgekommen ist, naja, okay, das ist ein Nebenprodukt der Krise, da kann man auch nichts dran tun. Insgesamt ist das aber trotzdem so, dass es hier auch weiter bergauf geht. Manche Verträge dauern auch mal ein bisschen länger, je größer die Partner sind, zum Beispiel die TU wäre hier zu erwähnen, umso schwieriger ist es manchmal, das auch durch die bürokratischen Mühlen und Apparate zu bringen. Es gibt auch noch andere, die in der Pipeline sind, also ich glaube, da werden wir weiterhin positiv, ja, zum Beispiel Sächsische Zeitung, da glaube ich, werden wir noch in diesem Jahr zum Ergebnis kommen, jedenfalls Signale gibt es in der Richtung. Das wird also weiter in der Richtung gehen und das ist zumindest ein kleiner Anfang. Ich meine, der Beitrag, den die Unternehmen dort leisten, ist gering. Bei uns kommt am Ende noch weniger an. Mehr wird es erst dann, wenn tatsächlich zusätzliche Fahrgäste gewonnen werden durch das Modell. Aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr gutes. Wo wir auch relativ weit schon vorangekommen sind, sind Großveranstalter aller Art, ob das Konzertveranstalter sind, Sport oder gerade auch Kongresse. Ist ja erfreulich, dass wir in Dresden immer mehr Kongresse bekommen. Heute gerade ist ja wieder ein sehr großer gestartet. Und hier schaffen wir es eben auch mehr und mehr mit den Kongressveranstaltern ins Gespräch zu kommen. Manche kommen auf uns zu, auch manche gehen wir zu, wenn wir dann hoffentlich davon erfahren, rechtzeitig, dass so etwas stattfindet. Da spielt sich aber auch immer besser ein und die reden dann natürlich und sagen, ja, wir haben hier bestimmte Leistungen. Viele stellen sich vor, Transferleistungen mit ganz vielen Bussen von den Hotels zu den Veranstaltungsorten. Und wir sagen denen dann immer, passt mal auf, wir haben in Dresden so ein gutes Verkehrssystem. Wir können das eigentlich zu 95% in unserem ÖPNV-Netz abwickeln. Und wenn ihr mit uns ein Kongressticket schließt und jeder Teilnehmer zahlt dann einen pauschalen Beitrag, der auch immer noch ein bisschen günstiger ist, als wenn er sich den Fahrschein alleine kaufen würde, dann können wir euch dann ein vernünftiges Verkehrskonzept aufstellen. Ich glaube, ein ganz tolles Beispiel war im letzten Jahr die Schacholympiade, die ja auch richtig groß war und die richtig gut funktioniert hat. Und auf dem Modell wollen wir auch weiter aufbauen. Wo es sehr viel schwieriger ist, ist der Einzelhandel. Da versuchen wir das auch, da machen wir auch Kooperationen. Die beschränken sich bisher aber in Dresden auf das sogenannte Cross-Marketing. Ist auch nicht zu verachten, dass man also gegenseitig sich Werbemöglichkeiten
einräumt und dort sozusagen kostenlos oder ohne Bargeldfluss Werbung machen kann, und dass wir zum Beispiel in der Zentrumgalerie jetzt auch Fahrscheine verkaufen lassen, ist vielleicht auch ein kleiner Schritt, dass wir unsere Abfahrtsmonitore mehr und mehr aufstellen lassen, sodass der Mensch, wenn er aus dem Kaufzentrum kommt, gleich sieht, wann seine nächste Bahn fährt. Das sind also alles kleine Schritte, sind aber natürlich auf dem Wege der Nutznießerfinanzierung noch ganz am Anfang. Es gibt andere Modelle in anderen Städten, dass zum Beispiel Einzelhändler nicht nur Parktickets erstatten, sondern auch den Fahrschein erstatten, mit dem jemand zum Einkaufen gefahren ist. Das sind Dinge, die bewegen sich hier sehr, sehr zäh. Hat zum einen sicher was damit zu tun, dass die Einzelhändler alle ganz spitz rechnen, vielleicht auch rechnen müssen, und zum anderen natürlich auch, dass deren Einstellung zum Verkehr, zur Verkehrsabwicklung manchmal auch noch entwicklungsfähig in Richtung der umweltfreundlichen Verkehrsarten sind, um es mal moderat auszudrücken. Ja, und zu meinem eigenen Verkehrsverhalten, also da brauche ich nicht hinterm Tor zu halten, ich bin selbst überzeugter ÖPNV-Nutzer. Das ist einmal Berufsethos. Ich muss einfach wissen, wie es meinen Fahrgästen geht, damit ich weiß, wie ich meinen Job machen muss. Leide manchmal auch mit ihnen, wenn mal irgendwo ein Anschluss nicht klappt, und weiß dann eben, dass es da noch erheblichen Nachholbedarf gibt. Ich bin überzeugt, 80-90% der Wege kann man in der Stadt mit dem ÖPNV machen. Ich bin auch schon gefragt worden von Amtsträgern der Stadt, aber Herr Bleis, ein Auto haben Sie doch auch. Und da konnte ich dann auch mit Überzeugung sagen, ja, ich habe ein Auto, aber ich benutze es in der Stadt nur dann, wenn ich einen triftigen Grund dafür habe, wenn ich zum Baumarkt fahre oder ähnliches.
Ja, dass ich diese Frage mit dem Verkehrsmittel nicht vergesse, auch vorneweg. Ich habe gerade überlegt, ich habe in den letzten 4 Wochen jedes Verkehrsmittel, das gibt, benutzt. Stimmt nicht, Heißluftballon nicht. Aber selbst Dampfschiff und Dampflok und alles an Zeppelin auch nicht, obwohl ja einer rumfliegt. Ich habe dann überlegt, warum haben Sie gefragt? Naja, manchmal ist das so, wenn die Leute ihre Windschutzscheibenperspektive entwickelt haben, dann kennen sie nur noch das und machen das. Das mag schon ein Grund sein, dass man mal nachfragen soll, was jeder hat, aber ich möchte schon, dass da wirklich jedes Verkehrsmittel langfristig seine Rolle hat, halt in den gegebenen Maßen. Wir haben definitiv auch ein Auto, es nutzt noch eine andere Familie mit, und wir haben im Jahr 9000 Kilometer. Wir haben 2 Jahreskarten zu Hause, wir haben mit unseren 5 Kindern 9 Räder, also das ist auch logisch, da gibt es mehr als eins für mich, ein Lastesel und ein relativ schnelles. Ich schaffe 60 Mal im Jahr in die Stadt reinzufahren, aber ich brauche eben manchmal auch was anderes. Und das würde ich mir auch eigentlich wünschen, dass es einfach ein bisschen gerechter, fairer, effizienter, ökonomischer kommt, angepasster in der Stadt zum Beispiel. Jetzt zu den 3 Fragen. Erst aber noch eine Ergänzung zur TU Dresden. Ja, wir kriegen unser Jobticket durch. Ist gute Nachricht, es gibt einen formellen Beschluss des Leitungsgremiums. Wir wollen eins. Und zwar sogar noch mit einer Parkplatzänderung der Parkplatzordnung in der TU, da soll man dann eventuell was zahlen. Warum hat das seit 94 gedauert? Seit 94 reden wir in der Kommission Umwelt darüber. Ich verrate Ihnen, was das drin war. Der Personalrat der TU Dresden hat es verhindert. Weil das wollen wir nicht. Wir wollen mit dem Auto kommen und das ist unser Recht. Und das, also auch da wieder, bitte an die eigene Nase ein bisschen. Nur Anmerkungen noch zu den 2 Fragen. Runterstufung Straßen, Herr Haase hat schon gesagt, das ist völlig eindeutig so, das steht in allen Plänen drin, das soll von oben nach unten weiter und weiter und weiter gehen, und dann kriegen es am Schluss die Gemeinden, die kriegen es auch von ihren Landräten ab, wir haben gerade eine Untersuchung der Sächsischen Schweiz dazu abgeschlossen, und im Moment läuft das freiwillig, aber das geht noch ein bisschen weiter, im Moment läuft das freiwillig, man kann das allerdings auch theoretisch verordnen, allerdings, sowohl auf Bundesrecht als auch auf fast allen Ländern gibt es eine Regel: Der Bund kann Aufgaben den nachgeordneten Instanzen verordnen, Strichpunkt, er muss ihnen aber auch das Geld dazu geben. Wenn das Geld da ist. Was machen Sie denn, wenn keins da ist? Ja, dann genau kommt es zu dieser Situation, dass man einfach schlichtweg nicht mehr investieren kann. Und dann sind Sie natürlich als Dorf, weil echt das meiste in der Umgebung ist die Gebissenen. Das heißt, die Gemeinden werden es irgendwann nehmen. Wann sie es nehmen müssen, ist jetzt noch auszuhandeln. Also die Bedingungen dafür, vielleicht kriegt man am Anfang noch mehr Geld als am Ende, da passiert einiges. Allerdings die Regeln sind auch klar, sie müssen eigentlich das Geld dazu kriegen. Und da haben wir eine Fehlhaltung, wir haben ja Föderalismuskommission in Deutschland schon gehabt, nur eine Zahl. 40% der Ausgaben der öffentlichen Hand passieren auf Kommunen-, Stadt- und Gemeindeebene. Und 19% der Einnahmen liegen dort. Also so kann es nicht weitergehen. Da wird sich auch einiges ändern. Zur anderen Frage, Rückkopplungsmechanismen, Bürgerbeteiligung. Naja, die wünschen wir uns alle, aber da kommt es ganz drauf an, was sie brauchen und was sie eigentlich für einen Plan im Kopf haben. Das führt vielleicht auch zurück zur Fragestellung, wie sieht unser Verkehrsentwicklungskonzept aus. Früher war es so, von jedem Verkehrsmittel wurden ein paar Leute eingeladen und die haben eine große, dicke Wunschliste mitgebracht und haben gesagt, unsere Wunschliste ist Pilotlinie dort und Ausbau hier und da noch 3 Ortsumfahrungen und 4 Autobahnzubringer. Und dann wurde geguckt und einem wurde eine Wunsch-Weihnachtsliste an den Weihnachtsmann geschrieben, wenn er es denn aus Bundesmitteln aus Bonn bezahlt hat, GVFG oder DVWP oder wie auch immer. Dazu brauchen wir eigentlich kaum Bürgerbeteiligung. Also wenn diese Wunschliste von den Fachleuten läuft, dann laufen lassen. Jetzt hatte ich aber gesagt, darum geht es gar nicht mehr. Es geht eigentlich um einen Mobilitätsdefizitbehebungsplan. Also wer kommt nicht an sein Ziel? Wo gibt es da echt Stressgrad und wie kriegen wir das behoben? Wie wollen Sie denn das ohne Menschen machen? In den Vorlesungen läuft das so, und das weiß jeder, und Sie bestehen die Prüfung nicht mehr, wenn Sie es nicht wissen, Sie müssen eigentlich als Verwaltung, als Gemeinde rausgehen und Sie müssen in jedem Block, nicht in dem Stadtteil, in jedem Block eine groß angekündigte Befragung der Leute machen, an den Türen klingen und die auch in die Turnhalle, in die Schulen holen und mit den Lehrern reden. Wo sind eigentlich eure Probleme? Sie bringen da keinen Plan und keine Lösung mit, Sie fragen nur, wo sind eure Probleme? Wir haben es in der Sächsischen Schweiz gemacht als Lehrstuhl, wir gingen in jede Gemeinde, haben denen erst lange Fragebögen geschickt und dann haben wir die nur gefragt, was ist. Die haben zum Teil gesagt, bei uns geht's blenden. Dann haben wir gesagt, so, wo ist denn die Mittelschule? Ach so, das sind 42 Kilometer, 21 jeden Weg. Und dann müssen die erst dorthin laufen, sächsische Regel, maximal 3,49 Kilometer laufen und dann maximal 90 Minuten in eine Richtung Bus fahren. Das geht natürlich nicht. Also haben wir ein Defizit. Und dann wird dieses Defizit behoben. Jetzt kann die Verwaltung loslegen und sagen, na, jetzt bauen wir da eine neue Buslinie oder die Schule dorthin oder machen wir Teleschulen. Das ist mir völlig egal. Wenn das Defizit da ist, finden die dann schon einen Weg. Das wäre ein Mobilitätsdefizitbehebungsplan und der geht nur mit Menschen. Und der geht dringend nur mit Menschen und eigentlich brauchen wir den, weil es teurer wird und weil es anders werden wird. Und das wäre eigentlich also jetzt der Wunsch, Verkehrsentwicklungskonzept, nee, nicht Verkehrswunschlisten, sondern Mobilitätsdefizitbehebung.
Also eigentlich hast du schon das richtige Schlusswort gesprochen. Ich habe aber noch
eine zum Mobilitätsdefizit gehört aber auch die Verkehrssicherheit. Also nicht nur, dass man irgendwo hinkommt, sondern auch die Verkehrssicherheit.
Ja, viele Fragen sind beantwortet. Ich will noch mal eins sagen zu Fuß e.V. In der Tat, wir haben uns am Schlag der Bundesgeschäftsführung von Fuß e.V. Wer heute gern kommen, hat dann aber noch einen Termin dazwischen bekommen. Also der ist ja in Berlin beheimatet. Einige, die jetzt im Bundesvorstand vom Fuß e.V. sind, sind ehemalige Dresden, andererseits in Dresden. Es gibt schon seit Jahren Untersuchungen, wie viel bräuchte man eigentlich die fehlenden Gehwege. Also wir haben ja Straßen, wo Gehwege fehlen, beziehungsweise Verbindungen fehlen. Einfach
ganz große
kurze, Probleme, ja. Kurze Verbindungen, ja, da läuft man als Fußgänger sozusagen riesen Umwege. Was müsste man, und die vorhandenen Gehwege sanieren, was müsste man da jährlich in die Hand nehmen? 2 Millionen Euro. Also das ist ein Betrag, gemessen an dem, was man sozusagen an Lebensqualität und, gerade älteren Bürgern dann zurückgeben kann, ist das ein ganz geringer Betrag, aber dafür fehlt in der Vergangenheit das Geld. Das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Zu meiner eigenen Verkehrsmittelwahl überwiegend Straßenbahn und Bus, weil ich dann sonst nie zum Zeitungslesen komme. Autofahren kann ich sagen, ich habe gar Auto. Wenn ich eins brauche, dann hole ich mein Carsharing-Auto. Ansonsten natürlich auch zu Fuß von dem Stadtteil, wo auch sowohl die Einkaufsmöglichkeiten als auch die Kneipe in der Nähe ist. Fahrradfahren in der Freizeit. Eine Schlussrunde habe ich noch. Eine kurze Runde an alle. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, was glauben Sie, beziehungsweise was wünschen Sie sich, welche verkehrspolitische Diskussionen wir dann führen?
Wünschen oder glauben?
So, das überlasse ich Ihnen. Wollen Sie einfach?
Dann muss ich nachdenken.
Okay, wer ist mit Denken fertig? Ich sag mal so.
Politiker haben Visionen.
Nee, ich wäre Sie jetzt fragen. Ich habe Sie deshalb eingeladen. Eins will ich noch ganz fest zusagen. Wir werden uns als Fraktion massiv dafür einsetzen, dass es eine Bürgerbeteiligung gibt, eine umfangreiche Bürgerbeteiligung zu dem Verkehrsentwicklungsplan. Es ist zwar groß eingeladen zu einem runden Tisch, der findet in 14 Tagen statt, vom ADAC bis zum ADFC, aber es geht sozusagen eine Bürgerbeteiligung in Form einer Expertenanhörung zu machen, sondern
wie Udo Becker schon sagt, vor Ort in die Stadtteile zu gehen, die Pläne vorstellen, mit den Bürgern zu diskutieren, ohne dass man sozusagen mit einem fertigen Plan kommt, nach dem Motto friss oder stirb, so wie es bei der Haushaltsbeteiligung ist. Da kommt jemand hin, in der Regel der Finanzbürgermeister, liest die Zahlen vor und dann ist man von den Zahlen so geplättet und dann gibt es aber mehr als Information nicht, sondern eben Bürgerbeteiligung sieht anders aus und das werden wir definitiv einfordern. So, das war jetzt sozusagen die kurze Überbrückung in der Hoffnung, dass meine Schlussfrage jetzt zu Ideen geführt hat. Wer will anfangen? Und lege ich fest. Wiederhase.
Wir haben alle mal nicht viel drüber nachgedacht und haben uns mal mit dem Jahr 2035 getief beschäftigt, also ganz spinnerisch, sage ich mal. Und wir sind auf vor allem zwei Sachen gekommen. Das eine ist natürlich Preise und Energie, also wo kriegen wir die Energie für Mobilität her und wie ist der Preis für die Mobilität? Und das andere ist eigentlich die stadtplanerischen Konsequenzen aus einer möglichen technischen Entwicklung, dass Autos alleine fahren mit Autopilot. Was folgt daraus? Kann ich dann Straßen anders gestalten? Muss ich die Autos noch vor dem Hauseingang haben? Kann ich dir sagen, jetzt fahr in deine Garage dann 3 Kilometer weg? Ich rufe dich wieder, wenn du gebraucht hast, liebes Auto. Und dann aber auch die Frage, was folgt eigentlich daraus für den öffentlichen Verkehr? Sitzen in 20 Jahren auch noch Straßenbahnfahrer vor uns drin? Oder kann ich das anders organisieren, dass ich sage, automatischer Betrieb im normalen Straßenraum mit allen Fußgängerqueren und allem, was da so ist? Schafft man das? Feste Strecken gibt es ja bei den Straßenbahnen, die kann man also irgendwo aufnehmen. Und dann wieder kleine Einheiten, die öfters fahren.
Ach, ich denke, wir werden alle vernünftiger werden und werden uns freuen, dass wir uns alle eingebracht haben und dass die Welt gar nicht so schlimm ist. Und wir sind auch gar nicht so böse, dass vierstreifige Straßen ausgebaut wurden, weil nämlich Herr Hase dann sagen kann, ein Streifen ist dann für mich 3 Meter in Richtung für ein Fahrradstreifen, ist ja auch was.
Ja, vielleicht ein bisschen weniger utopisch. Ich bin Praktiker, vielleicht ein bisschen sehr manchmal an täglichen Pragmatismus gewöhnt, vielleicht nochmal zurückblendend auf unsere Klausur, von der ich erst schon sprach, haben uns auch mal Gedanken gemacht, was wäre denn, wenn es eben nicht nur 5%, sondern vielleicht 20% oder 30%, was ja durchaus denkbar ist, an Anstieg des Verkehrs im ÖPNV innerhalb von 10 Jahren gibt. Dann werden wir sicherlich in 10 Jahren uns ganz intensive Gedanken darüber machen müssen, welche neuen Qualitäten und welche neuen Systeme vielleicht wir auch im ÖPNV einführen, aufbauen, um dieses vernünftig bewältigen zu können. Und eine persönliche Vision von mir ist vielleicht noch, dass wir in 10 Jahren uns vom letzten dieselbetriebenen Bus verabschieden, weil wir die Elektromobilität haben.
Ich hatte auch überlegt, was ich mir in 10 oder in 15 Jahren denn eigentlich dann für eine Konferenz wünsche oder erhoffe. Und da fällt mir zu viel oder zu wenig ein. Ich würde es andersrum antworten. Ich würde sagen, ich erhoffe mir gar keine Konferenz, sondern eher, wie Herr Ritscher sagte, ein großes Fest. Und zwar ein Fest, wo wir uns fragen, also jetzt haben wir ja wirklich Veränderungen erlebt, tüchtige Veränderungen, große Veränderungen. Und die haben auch alles ein bisschen durcheinander geschmissen, aber warum hatten wir eigentlich vorher so viel Bammel, so viel Angst, so viel Widerstand? Es ist doch eigentlich alles ganz gut rausgekommen. Vielleicht, ich habe selber nicht miterlebt, aber ich habe schon erzählt gekriegt, so dieses Gefühl 1989, 90, 93, alles ändert sich ganz schnell. Und wenn man so genau hin, ja, manches ist auch blöder geworden, gebe ich voll zu, aber im Schnitt ist es doch eigentlich so verkehrt gar nicht gelaufen. Und ich denke, wir sind dann mobiler mit weniger Geld. Und es ist sauberer und leiser und sicherer in der Stadt. Und jeder kann immer noch machen, was er will. Und wenn er Auto fahren will, kann er es auch machen und ist auch okay für ihn. Aber irgendwie haben sich die Strukturen so geändert, dass es viel mehr Möglichkeiten in der Nähe gibt und sie haben nicht mehr so eine schlechte Luft, so viel Lärm, so viele Unfälle, so viel Geld auszugeben, auch wenn Benzinpreise teuer sind. Rechnen Sie doch mal, Benzinpreise sind dann von mir aus bei 5 Euro je Liter und Sie haben so ein Elektroauto oder so und Sie kommen mit 0,3 Liter aus. Also das ist echt erspartes Geld. Und dann feiern wir hier.
Also ich hatte es ja insofern einfach, weil ich die Fragen mir ausgedacht hätte und also insofern auch am längsten überlegen konnte. Ich sag mal, ich glaube, dass wir durch ein gutes Verkehrsmobilitätsmanagement eine Verkehrsmittelwahlveränderung herbeigeführt haben und uns dann in 10 Jahren über städtische Raumnutzung Gedanken machen können. Weil wir haben Raum gewonnen, Plätze sind dann nicht mehr nur Verkehrsräume, sondern können auch umgestaltet werden für die Bürgerinnen und Bürger. Und diese Diskussion wünsche ich mir. Ich hoffe, den Weg mit uns bestreiten Sie gemeinsam. Wir diskutieren über ein gutes Mobilitätsentwicklungskonzept und nicht über den Verkehrsentwicklungsplan. Beteiligen Sie sich daran. Danke, dass Sie heute da waren, mitdiskutiert haben. Danke auch an die Referenten. Guten Abend.